Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 135, dem Endjahres-Endspurt. Heute mit dabei der Marvin, der seinen Partyhut schon mal warm trägt für morgen.
Ja.
Und die Alex, die sich extra heute Morgen noch hat fit spritzen lassen.
Mache.
Mahlzeit. Wir haben ein straffes Programm und ich würde sagen, wir fangen an mit dem letzten Spiel der Saison. Augsburg, spielerisch würde ich sagen, so die letzten 20 Minuten der ersten Hälfte waren gut, aber den Rest kannst du getrost eigentlich in die Tonne treten, oder?
Boah, was habe ich das alles schon wieder ignoriert oder vergessen, verdrängt eher. Ich habe es verdrängt.
Ich habe es mir nochmal nachgelesen und nochmal angeguckt und es wird auch beim mehrmals gucken nicht besser.
Nee, also, ich war, Alex, mach du ruhig.
Das Komische ist halt, ich empfand es im Stadion gar nicht als so schlecht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich saß auch in einer echt ungünstigen Position, um jetzt wirklich was zum Spielgeschehen oder gut sagen zu können. Ich saß unten direkt an der Eckfahne, also in der ersten Reihe direkt hinter der, also wenn ihr vom Block guckt, linken Eckfahne.
Ja.
Und da hast du halt, also du bist halt bei Ecken extrem nah dran. Du bist auch extrem nah dran an allen Knipsern und Fotokamerahaltern. Aber so das Spielgeschehen wirklich beurteilen zu können und mal irgendwas über wie das Spiel an sich gelaufen ist, sagen zu können, ist von da unten echt wirklich schwer.
Ich habe schon gedacht, du standst an der Apfelweinecke oder so, ja, keine Ahnung. Direkt vor den Bütchen oder so. Besser wäre es gewesen. Ja, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie, ja, in den ersten 20 Minuten, habe ich ein ganz akzeptables Gefühl gehabt, ja, aber irgendwie war für mich, das Spiel war für mich hingeplätschertes Spiel mit viel, viel Krampf und offensiv ging halt bei der Frankfurter Eintracht überhaupt nichts. Also ich habe echt mir so viel erhofft nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen, wo wir wirklich einen unerwarteten Sieg geholt haben, habe ich mir echt gedacht, meine Güte, jetzt hast du die Chance, die Hinrunde einigermaßen akzeptabel noch zu beenden, gewinnst jetzt endlich das finale Heimspiel, ja, und dann ist alles so in Butter, wir können beruhigt in die Winterpause gehen. Aber wie die Mannschaft dann wieder aufgetreten ist, für mich komplett verunsichert. Also gerade in der Offensivbewegung war das viel zu verunsichert und auch viel zu wenig Bewegung. Ich habe schon versucht, einen Artikel zu schreiben für die falschen 9. Ich bin noch nicht fertig geworden, weil ich immer wieder selbst damit hadere, aber im Endeffekt, ja, Schröck hat mir ganz gut gefallen und Schwegler ist für mich halt ein unglaublich wichtiger Spieler, aber ansonsten hat mich in der Offensive fast jeder enttäuscht wieder. Ich muss echt sagen, als das Gegentor dann gefallen ist, ja, auch wie dämlich das überhaupt gefallen ist, da konnte ich nur mit dem Kopf schütteln, dass dann der Rosenthal das 1:1 macht, den ich auch nicht so wirklich gut gesehen habe, der auch wie ein Fremdkörper innerhalb der Mannschaft an sich wirkt, aber auch im Zusammenwirken hat sich auch nicht gefreut bei dem Tor, was er geschossen hat.
Das kann ich verstehen, dass er sich da nicht gefreut hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich da unten aus meiner Position nicht viel beurteilen konnte, aber ich habe dann doch gesehen, dass kein einziger seiner Pässe auch nur annähernd in Richtung des eigenen Mannes gegangen sind. Und das wird er auch selber gewusst haben, weil der hat bis zu dem Tor hat er echt ein beschissenes Spiel teilweise gemacht. Ja. Das ist jemand, der zwar viel läuft und dem du auch irgendwie ansiehst, dass er kämpfen will, aber da ist so unglaublich viel Schatten dabei. Also da waren ja Pässe dabei, die wirklich zum Kotzen waren.
Ja. Ja, und das hat sich irgendwie das ganze Spiel durchgezogen, ja. Nicht nur bei Flum, auch ganz ehrlich, auch in Rode hat offensiv einen Scheißdreck gebracht. Ja, ich frage mich sowieso, warum wir Rode überhaupt wieder reingestellt haben.
Sich, glaube ich, viele.
Ja, ja. Denke ich mir echt, muss das sein? Ja, der hat die letzten Spiele schlecht gespielt. Es ging auch letztens ganz gut ohne ihn. Warum muss das jetzt? Der hat für mich ehrlich gesagt Flum ein besseres Spiel gemacht, der defensiv auch nicht so gut war. Aber der hat 1-2 richtig geile Zuckerpässe in die Spitze gespielt. Da hat es nur an der Verwertung gefehlt. Also Flum hat mir offensiv sogar diesmal gar nicht so verkehrt gefallen. Und wie gesagt, Schwegler, den werde ich wahrscheinlich heute in der Sendung noch einige Male pushen, weil ich habe ja dann im nicht mehr ganz so nüchternen Zustand nachts, als ich dann irgendwie auch ein bisschen frustriert war, ob der Leistung der Eintracht, habe ich ja auch geschrieben, dass er für mich der einzige Spieler ist mit dauerhaft internationalem Wert. Und so kommt es mir auch vor, ja, gerade ab dem Mittelfeld. Ich meine, defensiv kannst du ja, muss man mal sagen, hätte man Trapp nicht gehabt, wer weiß, wie es gelaufen wäre. Der hat wieder einige Dinge gut rausgefischt und für mich hat auch Zambrano ein ganz gutes Spiel gemacht, ja. Aber also Trapp und Zambrano, die kommen mittlerweile auf ein relativ gutes, auch wieder internationales Niveau, aber ansonsten, da war so viel Schatten dabei und ich war so irgendwie enttäuscht, weil ich mir echt gedacht habe, jetzt wird's nochmal was. Und irgendwie wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
Ja, vor allen Dingen, wir hätten ja auch Alternativen gehabt, ne? Also das, was du auch gesagt hast, zum Rode, das habe ich halt genauso gesehen. In Rode da wieder spielen zu lassen, war absolut Blödsinn. Man hätte ja zum Beispiel auch, keine Ahnung, das System einfach auch ein bisschen umstellen können und hätte einen Flum hinten zum Schwegler gestellt und hätte einen Cut letztes Mal auf links ausprobiert.
Ja, richtig, genau.
Also ich, das wäre ja auch eine Option gewesen, ne? Also ja,
auf jeden Fall. Das wäre eine gute Option gewesen. Zumindest mal, ich meine, ein Cutlets, dem kannst du ja nicht vorwerfen, dass er total beschissene Spiele in der letzten Zeit gemacht hat. Nee, der hat halt nur zu dem defensiveren Konzept halt jetzt nicht so gut gepasst. Aber Cutlets ist variabler als und auch, ich glaube, trotzdem immer noch in einer besseren Form gewesen, als es in Rode gegenwärtig ist. Ein Rode steht halt wirklich bei neben sich. Das ist hinten und vorne ist das einfach zu wenig und der hat dem Spiel auch gegen Augsburg überhaupt nicht gut getan. Ne? Ganz abgesehen davon, ja natürlich, wenn du sagst, ja, Augsburg hat eine geile Hinrunde gespielt und die haben, und dagegen Augsburg ist ja ein Punkt gar nicht so schlecht. Ja, natürlich, aber seien wir mal realistisch. Augsburg war an dem Tag auch nicht wirklich gut drauf. Ja? Die waren echt schlagbar. Genauso der Gegner davor, als wir gegen Hoffenheim verloren haben. Das sind alles Gegner zu Hause, die waren schlagbar. Und dass wir, aber für mich kam es auch ehrlich gesagt so vor, als hätte die Eintracht nach dem 1:1 auch irgendwie nicht so den Drang noch gehabt, jetzt das Ding unbedingt gewinnen zu müssen. So kam es mir vor.
Ja, das hast du ja auch, das habe ich mir im Stadion gedacht bei dem Wechsel. Was hat dann da gewechselt? Da hat er, ich glaube, da hat er Joselu rausgenommen und hat irgendein
Bacalotz. Bacalotz hat er reingebracht.
Genau. Ja. Also das war ja auch, also wie kann ich denn, das war doch, keine Ahnung, eine Viertelstunde vor Schluss ein klares Zeichen an die Mannschaft, wir sind mit dem 1:1 zufrieden. Und das verstehe ich dann halt auch nicht. Wie kann ich denn dann den einzigen Stürmer rausnehmen? Also ich meine, der Bacalotz hat auch da in den 15 Minuten, wo er reinkam, eigentlich wieder ganz der gut für Wirbel gesorgt.
Hat nur vier Minuten gespielt. Der ist in 87 reingekommen.
Echt?
Ja, also in 87 reingekommen. Also der hat nicht mehr, der hat, glaube ich, davor mal ein bisschen länger gespielt. Also der hat immer nur seine Kurzeinsätze. Der gefällt mir aber auch ganz gut. Ganz ehrlich.
Na, hat er nicht gegen Augsburg auch eine Torchance gehabt?
Ja, das kann schon sein, dass der hat sich zumindest auch, der hat eine Torchance gehabt, glaube ich, auch einen Freistoß, eine Ecke noch erarbeitet. Also der war da ein bisschen offensiv aktiv.
War das der einzige Wechsel, den wir hatten?
Nee, wir hatten einen Meier in der 62. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie deutlich sich das zeigt, dass der Meier in der 62. eingewechselt wurde und du ihn vergessen hast, das passt sinnbildlich zu seiner Leistung an dem Abend. Wenn ich dann immer wieder höre, und ich mag ja den Meier, das ist ja gar nicht, ich habe ja wirklich nichts gegen den Meier. Aber wenn dann jeder dann, oh ja, jetzt kommt der 62. Minute, Meier kommt rein und du siehst nichts von Meier. Das gesamte Spiel hast du nichts von Meier gesehen. Es war ein Fremdkörper im Team, innerhalb der Mannschaft. Und mal ganz ehrlich, wir müssen uns auch vor diesem Gedanken erlösen, dass er irgendwo so ein bisschen ein Halsbringer ist. Meier kommt rein. Der ist super, das ist ein super Fußballer. Wenn es läuft, ist er richtig gut. Aber das ist kein Spieler, an dem sich irgendjemand aufrichten kann. Das ist nicht gar nicht böse gemeint. Das ist ein wirklich guter Fußballer, wenn er in einem System ist, was funktioniert, ist er ein richtiger Spieler, der auch einen Unterschied machen kann. Aber es ist kein Spieler, der dauerhaft einen Unterschied machen kann. Das ist keiner, an dem sich die Spieler aufrichten, wo sie sagen, oh geil, jetzt kommt er rein, jetzt geben wir nochmal Vollgas. Und das hast du gegen Augsburg auch gemerkt.
Nee, zumal er ja selber nicht derjenige ist, der einfach für 90 Minuten Powerfußball bekannt ist. Ne? Also es ist ja auch jemand, der auch in einem Spiel, wo es gut läuft, auch mal 80 Minuten unsichtbar ist und dann innerhalb von ein paar Minuten zwei Dinger macht. Also das hast du ja auch schon oft gehabt, auch schon in der Zweitligasaison. Ne? Also da haben wir richtig beschissene Spiele gemacht. Und dann hat dann ein Alex Meier, der auch schlecht gespielt hat, auf einmal aus dem Nichts heraus einfach ein Tor gemacht.
Richtig, ja.
Und das, da sehe ich so ein bisschen auch in Rosenthal. Also ich meine, klar, Meier spielt nicht so eklatante Fehlpässe, wie in Rosenthal spielt. Aber das ist auch so jemand, von dem du oftmals nichts siehst und der aber trotzdem hin und wieder mal für ein Tor gut sein könnte.
Ja. Ja, aber ganz ehrlich, gerade das Tor von Rosenthal, ich habe mich auch an Meier erinnert gefühlt, dass, als Rosenthal wirklich das Tor gemacht hat, weil du da vorher wirklich nicht viel Positives von ihm gesehen hast. Ja. Aber wie gesagt, offensiv muss ich echt sagen, das war, ja, für mich war das irgendwie voll eine ernüchternde Vorstellung. Ja, zum wiederholten Mal, weil du hast an einem Freitag gespielt, du hättest vorlegen können, du hättest deine ganzen anderen Kollegen oder Mitstreiter um die Nicht-Abstiegsplätze hättest du in Bedrängnis bringen können, indem du mit einem Dreier vorlegst und sagst, hier Leute, die letzten beiden Spiele nochmal 6 Punkte. schaut her, was wir können. Ja, aber so mit einem Unentschieden hast du dir selbst kaum ein Polster erarbeitet. Und wie wir jetzt am Ende des Tages gesehen haben, ist es wirklich so, dass die uns ja auch fast alle wieder eingeholt haben. Mit einem Punkt sind wir jetzt vor den anderen. Das ist fast nix.
Ja, die hatten alle ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, ja, zumal ja auch eigentlich alles angerichtet war für ein tolles Fußballfest, ne? Also ja. Es war ja alles vorbereitet, um wirklich einen grandiosen Abend zu haben. Und das wurde auf allen Ebenen einfach versaut. Ja, nicht auf allen, die Fans ausgenommen.
Ja, die Choreo war doch wieder richtig nett, oder?
Die Choreo war genial, aber der Rest auch halt. So,
also auch so das, keine Ahnung, also es war ja schon abzusehen, dass wenn der Nikolov die Spieler vorliest, die Namen vorliest, dass halt konstant Nikolov geantwortet wird und so. Da fand ich halt echt saugeil. Aber ansonsten, ja, war es halt nischt.
Ja, aber das fand ich auch ziemlich geil. Das war schon ein richtiger Gänsehautmoment, von wegen hier, jeder Spieler hieß Nikolov, war schon geil.
Ja, selbst zu Hause am Fernsehen, wo ich das ja nur verfolgt habe, war das ja schon extrem. Also da gab es ja schon mehr als nur Gänsehaut.
Auf jeden Fall, ja. Das muss ich sagen. Ich fand's auch irgendwie ganz, ich fand's auch eigentlich ganz cool, dass, was wollte ich denn jetzt sagen?
Oh,
jetzt ist mein Handy abgestürzt.
Das wolltest du, glaube ich, nicht sagen.
Nein, das wollte ich nicht sagen.
Gut. Ja, aber dein Handy wollte dir sagen, dass du dich mal fokussieren sollst, ne?
Ja, also auf jeden Fall fokussieren, ja. Nein, nee, also mir hat das schon ganz gut gefallen. Die Choreo war absolut grandios. Ich fand zwar auch diesmal jetzt, du hast da die ganzen Fans ganz gut mit eingebunden. Ich fand es auch ganz gut. Ich hatte erst so ein rotes Schild oder ein schwarzes Schild, muss ich dann halten. Und dann kam ja dann nochmal diese Plastik-Ebene kam dann nochmal. Und dann war es eigentlich egal, dass wir überhaupt ein Schild hatten. Fand ich ein bisschen komisch. Aber das war schon einmalig. Ich meine, das ist nichts Alltägliches, dass ein Spieler einen solchen Abschied bekommt. Naja, sagen wir mal realistisch.
Also ich glaube, in dem Stil hat es auch noch keiner bekommen. Nee, ne? Also auch wenn du mal guckst, was die VGF gemacht hat. Die Station von der Straßenbahn umbenannt in Oka-Nikolov-Stadion. An jedem, wo diese Schrift vorbei rast, also an jeder Straßenbahn- oder U-Bahn-Station, war irgendwas eingeblendet mit Danke Oka-Nikolov oder sonst was. Du hast es in der ganzen Stadt schon gesehen. Also es war halt echt mega geil gemacht.
Ja, es war, wie du vorhin gesagt hast, es war angerichtet, eigentlich alles angerichtet für einen großen Abend. Es waren einmalige Situationen, wenn du dir wirklich überlegst, was du gesagt hast mit der RMV, da bin ich auch eher zufällig darauf gestoßen, habe ich dann oben drauf geguckt und da stand da irgendwas Danke an Oka Nikolov und habe ich gedacht, das ist schon Wahnsinn. Ja, ich meine, seien wir mal realistisch, Oka Nikolov war kein Weltklasse-Fußballer. Ja, es geht hier nicht um den Weltklasse-Fußballer Oka Nikolov, sondern es geht.
Ja, aber es geht halt um einen, der halt einfach seit gefühlt Jahrhunderten in der Mannschaft ist.
Aber nicht nur Teil, der kann nicht nur ein Ersatzspiel, sondern auch einer, der für eine Verbundenheit zu seinem Verein steht, in jeglicher Hinsicht, aber auch für eine gewisse spielerische Professionalität. Weil wenn du dir nämlich überlegst, das war nie ein Spieler, der großartig Stunk gemacht hat. Da kam keine unfairen Angelegenheit. Der stellt sich zu jedem depperten Kind, was irgendwie ein Foto haben will. Oder der gibt Autogramme bis zum geht nicht mehr. Das ist die Professionalität. In kompakter Fußballform, gleichzeitig aber auch mit dem Gewissen und auch mit dem Wissen, dass er kein Übermensch ist. Der hat sich selbst nicht zu wichtig genommen. Und ich denke, das ist halt auch das, was die Fans irgendwo erkannt haben und wo sie gesagt haben, das ist eine Person, eine der wenigen Personen in unserem Fußballsport, mit dem wir uns heutzutage noch identifizieren können.
Er hat sich zu jedem Zeitpunkt, hat er seine persönlichen Interessen, die des Vereins untergeordnet. Ja. Und das wirst du eigentlich so in der Art und Weise heutzutage bei der nachfolgenden Generation bei keinem Fußballspieler mehr erleben, glaube ich.
Ich denke auch, das ist eine aussterbende Art von Fußball.
Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch total den regionalen Bezug ist. Ne? Also ich meine, es ist zwar kein Frankfurter, aber es ist ein Hesse. Und er hat ja jetzt auch irgendwie gesagt, dass er jetzt in der alten Herrenmannschaft von, keine Ahnung, FC Schieß mich tot im Odenwald spielen wird. das ist halt einfach, der ist halt so aus der Mitte raus.
Ja. Er hat halt viel für den Verein getan und er hat vor allen Dingen mit dem Verein auch viel, muss man ganz ehrlich einfach so sagen, viel Mist durchgemacht. Ja, ich weiß nicht, wie viele Auf- und Abstiege er mitgemacht hat. Ja, und ist quasi ja nur jetzt in dem letzten halben Jahr dem Verein untreu geworden, will ich jetzt nicht sagen, aber hat sich mal nach was anderem orientiert. Ja, aber war vorher halt immer bei der Mannschaft und bei dem Verein dabei, egal in welcher Situation, wo viele andere eigentlich vorher schon zweimal weggelaufen wären.
Auf jeden Fall. Und ja, es gab ja auch eine Zeit, wo Angebote durchaus da waren. Ich erinnere an seinen grandiosen Auftritt gegen den FC Bayern München, wo er, glaube ich, 30 Schüsse pariert hat. Danach gab es dann schon Gerüchte, dass er doch als zweiter Torwart bei den Bayern anspringen kann. Und es gab immer mal wieder so ein paar Angebote, gab es dann doch. Da war natürlich kein Weltklasse-Angebot dabei, wo du sagst, okay, es wird jetzt erster Torhüter bei Real Madrid. Ich denke, da brauchen wir alle realistisch genug sein, das wäre es nicht gewesen. Aber es hätte auch da sicherlich eine Möglichkeit gegeben zu sagen, ich verlasse das sinkende Schiff, aber er blieb bei der Eintracht und war halt auch, ja, war auch in gewisser Weise ein fannaher Typ und deswegen hat er diesen absolut unglaublichen und durchaus verdienten Abschied bekommen.
Ja.
Ja, also den hat er von den Fans bekommen, wo ich halt mega enttäuscht war, war einfach die Rede, die der Bruchhalten gehalten hat. Also da geht ein Spieler, der seit Gott weiß, wie vielen Jahren dabei ist, der länger dabei ist wie er selbst, der zigtausend Leute hat kommen und gehen sehen und der Bruchhagen bringt's fertig. Wie viele Sätze hat er rausgebracht? 3 Sätze.
Ja, also halt
der Hellmann hat vorher mehr Sätze darüber verloren, dass doch bitte die Leute aus dem Mittelrang verschwinden sollen und dass es ihnen leid tut, dass das aus feuertechnischen Gründen jetzt nicht anders möglich ist, weil dieses Transparent runtergerollt wird, als es dann der Bruchhagen geschafft hat, an Dankesworten für einen Oka Nikolov zu bringen. Und ich meine, da kann man mal mehr sagen, wie das Standardgewäsch, was bei jedem gesagt wird, wie Oka, du warst ein toller Typ, alles Gute für deine Zukunft, vielen Dank, tschö.
Ja.
Also das fand ich wirklich dem Ganzen total unangemessen.
Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Kam mir auch relativ kurz vor. Ich stelle nur die Frage, hängt es damit zusammen, dass es vielleicht einen gewissen Zeitplan gab, den es einzuhalten gab? Also heißt es, dass Sky, die ja dann den Freitagabend, die Freitagabendveranstaltung ausgestrahlt haben,
natürlich gab es den Zeitplan.
Ja.
Aber den Zeitplan, alles was davor passiert, gestaltet doch die Eintracht.
Ja,
die legen doch vorher, also es ist ja ganz klar, wann es losgeht.
Ja.
Und da gibt es auch keine Sekunde vor oder keine Sekunde dahinter. Aber alles, was ich davor mache, dann fange ich halt eine Minute früher an. Mit allem, was davor kommt.
Ja, und der ganze Scheiß, der davor kommt, kommt ja auch nur Mumpitz, ja. Also es gibt ja nichts, ist jetzt nicht so wirklich, als würde man jetzt schmerzhaft auf irgendwas verzichten. Also ich meine, es gibt ja kein großartiges Programm vor. Ich meine, jeder Fan wusste auch, dass man 20 Minuten vorher, Vorspielanfang am besten schon da sein sollte, halt genau, aufgrund der Choreo.
Und ganz im Ernst, wenn da hätte jemand 4 Sätze sagen wollen, wäre das möglich gewesen.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, also das war ein bisschen mau. Ich glaube, ja, das ist halt so einer der typischen Dinge, die der Eintracht irgendwie wieder immer ein bisschen verpasst. Also wo du auch das Gefühl hast, ich meine, sowieso der Umgang mit Oka Nikolov, da war ja anscheinend, ja, war schon öfter was, wo wir gesagt haben, hey, der muss doch Torwarttrainer werden und sowas. Irgendwie so eine Position, eine Anschlussposition, wo dann anscheinend auch nichts deutlich wurde. Ich habe jetzt letztens gehört, dass es wirklich so war, dass die Eintracht ihm eine Anschlussposition angeboten haben muss und er das abgelehnt hat. Aber ganz ehrlich, das hört man jetzt so. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber die Kommunikation ist da halt auch nach außen denkbar schlecht, ja. Weil jeder denkt sich, wenn du überlegst, dass er so lange bei der Eintracht war, der muss doch, das ist eine Identifikationsfigur. Wenn nicht er, wer dann muss eine Stelle bei der Eintracht bekommen? Ja, ich meine, seien wir mal realistisch, ich weiß nicht, wie viel Geld er verdient hat. Wenn er sein Geld ordentlich gut zusammengehalten hat, dann kann er damit auf jeden Fall die nächsten 20 Jahre vielleicht auch noch bestreiten. Aber ich sag mal so, das war nie ein Spieler, der ein Millionengehalt pro Jahr verdient hat. Das seien wir uns da ganz sicher. Und so ein Spieler, den kannst du nicht irgendwann einfach mal abschieben. Ja, also der hat ja einen Wert für den Verein.
Ich glaube auch nicht, dass es ihm da irgendwie ums Geld gegangen wäre. Also da brauchst du dir auch nicht Sorgen zu machen, dass der irgendwie horrende Summen oder irgendwas dann da verlangt.
Nein, aber der braucht auch Beschäftigung. Das
ja, natürlich.
Nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern er hat ja letztens auch selbst gesagt, naja, jetzt macht er schon bald kein Training mehr, der muss aufpassen, dass er nicht zum Rollmops wird, ja, so wie das halt zu einigen Leuten geht, ja. Das ist mir auch durchaus sympathisch, ja, vielleicht
denke ich. Es gab Spieler bei der Eintracht, die haben das selbst während des Trainings geschafft. Ich sage jetzt keine Namen, aber.
Ja, er hat jetzt auch schon gesagt, dass er wieder 3 oder 4 Pfund zu viel auf dem Rippen hat. Das geht ganz schnell. Das ist ein trauriges Schicksal, das einige von uns mit ihm sogar auch hier teilen, ja.
Ich weiß nicht, auf wen du jetzt anspielst.
Ja, Ich weiß nicht.
Willkommen in unserer Runde, Oka.
Ja, genau. Und insofern, ja, was soll man dazu sagen? Und allein, wenn er dadurch ein bisschen, was weiß ich, wenn er die U17 Torwarttrainer macht oder so, ein bisschen Training hat, das tut ihm gut und da hat er was zu tun und dann bleibt er im Fußball erhalten. Und es ist auch kein Döspaddel, er ist ja nicht blöd. Das ist ein Spieler oder ehemaliger Spieler, das ist ein Mensch, der auch für einen Verein auch in Zukunft noch einen Wert hat.
Ja, vor allen Dingen hat er ja auch schon ein Standing im Verein gehabt, ne? Also, wenn der die U17 übernommen hätte, da hätte jeder Torwart von den jungen Kerlen hätte da gestanden und sofort getan, was der sagt. Also der braucht sich halt auch keinen Respekt mehr zu erarbeiten.
Richtig.
Den hat er sowohl bei allen Spielern gehabt, als auch garantiert bis runter zur jüngsten Jugendmannschaft hin.
Ja, er hat allein gutes Alter haben wir jetzt schon einige, aber durch sein...
Ich finde, der ist gar nicht so alt.
Nein, der ist aber... Nein, der ist auch... Ich meine,
also der ist genauso 28 wie ich.
Ja, gut, und du weißt
zum wiederholten Male.
Du weißt ja, je älter Männer werden, ja, das ist wie ein guter Wein. Ja. Nein, aber... Ja, aber wie gesagt, der Oka, das ist natürlich eine natürliche Autorität, allein aufgrund seiner 20 Jahre Vereinszugehörigkeit. Das wäre eine schöne Sache. Da hat die Eintracht das definitiv wirklich ein bisschen verpasst, da noch ein bisschen mehr draus zu machen. Von den Fans fand ich das grandios. Wie siehst du die, oder wie seht ihr die Rezeption von Oka Nikolov von der Aktion, die die Fans gemacht haben? War das euch auch zu wenig? Also was ja. sein Verhalten?
Ja, also da wollte ich eigentlich noch drauf einspielen, wo du eben gesagt hast, war ja auch einer, der fannah war. Das war er nie und das hast du auch beim Abschied wieder gemerkt. Und das ist eins der traurigen Dinge. Im Moment ist halt überhaupt niemand da in der Mannschaft, der ein bisschen Gespür für Fans hat. Und das hat auch ein Oka Nikolov nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es ihm wirklich viel bedeutet hat und dass es ihm vielleicht auch ein Tränchen ins Auge gedrückt hat. Aber er wusste, was auf ihn zukommt. Es war von vornherein klar, dass die Fans ihm eine Choreo machen. Und da kann man sich auch einfach denken, dass man drei Sätze sagen muss. Und da kann man auch tatsächlich sich vorher mal überlegen, was man sagt. Und wenn man 20 Jahre in diesem bekackten Verein ist, dann kann man doch irgendwelche Sätze finden, die Fans in dem Moment hören wollen. Also es kann doch nicht sein, dass mir da nichts einfällt, außer ich weiß nicht, was ich sagen soll, ihr seid super, danke. Dann sag ich doch mal irgendwas, ey, wisst ihr noch, wie wir, keine Ahnung, Reutlingen, bla bla bla, saugeil, da wart ihr da, ihr seid immer noch da, dann drück ich doch mal auf diese Drüse. Weiß ich nicht, warum das nicht funktioniert.
Das ich stehe
die ganze Zeit ins Wort.
Nee, du fällst mir gar nicht ins Wort. Ich versuche halt immer was zu sagen. Nein, die Sache ist doch einfach die, du hast vollkommen recht, er ist kein Mann. Erstens war er niemand der großen Worte. Fan-Nähe würde ich jetzt auch nicht zwingend im großen Rahmen, sondern eher im kleinen. Also wenn er bei Trainings oder so, da ist er immer da. Also da hat er auch immer Fans Autogramme gegeben und Fotos. Also das ist für mich auch eine Art von Fan-Nähe. Aber aufs große Ganze, da hast du vollkommen recht. Und das ist sowieso, mittlerweile wird es immer schwieriger. Da war er auch nie so der jetzt irgendwo auf den Zaun gesprungen ist und jetzt hier sich das Mikrofon hat geben lassen.
Nee,
überhaupt nicht. Also das hatte ich jetzt halt eben gemeint. Ne? Also klar, ich meine, das sieht man ja auch, wir hatten ihm ja auch mal eine Mail geschrieben, da kommt halt auch eine Antwort. Der ist schon kommunikativ, auch wenn wir ihn irgendwie angesprochen hatten nach dem Training oder so. Der ist schon immer da, aber das ist niemand, der jetzt mal in die Kurve zum Feiern geht. Das ist auch niemand, der Mannschaft mal sagt, Leute, jetzt mal nochmal da vorne hin und danke den Leuten sagen, die da oben sitzen. Das ist er einfach nicht. Aber wie gesagt, wenn ich nach 20 Jahren im Verein, also da
hätte
ich nochmal...
Klar, ja, definitiv. Also der ist auch nicht mit dem Mikrofon an der Hand oder mit dem Mikrofon vor dem Mund geboren, das merkt man. Ja, also war ja auch sowieso nie so der Interviewtyp und es spiegelt sich halt auch da wieder. Da hast du schon recht, das ist ein bisschen schade, da hätte noch mal ein bisschen mehr kommen können, aber gut.
Ich sehe das Problem, aber also ich meine, ihm verzeih ich's, er ist halt nicht so, keine Ahnung, da kann ich drüber hinweggucken. Ja. Einem Bruchhagen nehme ich das echt krumm, weil also
der eigentlich ja schon der Medienprofi an der Stelle ist. Ja,
muss das einfach können. Da gibt's auch keine Ausreden mehr. Das ist ein absoluter Medienprofi.
Selbst wenn er es nicht kann, hätte er es anders machen müssen.
Genau, da hätte ich halt noch keine Ahnung. Vorher irgendwie keine Ahnung. Man hätte ja auch sagen können, hier Hübner, sag du nochmal zwei Sätze. Ich will dazu nichts sagen oder irgendwas. Also er muss es einfach machen. Nikolov wäre schön gewesen, wenn er es gemacht hätte. Er ist nicht der Typ dazu. Haken dran, fertig. Mhm. Was ich aber auch relativ schlimm an der ganzen Sache finde, ist, dass in der Mannschaft nur noch Nikolovs sind. Also da ist halt keiner, der auch nur annähernd versteht, wie eine Fankurve tickt. Und das ist halt echt schade. Das hat man auch gesehen, wie sich die Mannschaft in die Winterpause verabschiedet hat.
Da bin ich zum Glück schon heimgegangen. Ja.
Ey, sei froh, ich habe mich hardcore darüber aufgeregt.
Ja, ich bin direkt nach dem Spiel. Ich habe auch echt dann keinen Bock mehr gehabt. Weißt, wir haben davor schon den ein oder anderen Glühwein gepetzt, ja. Ich hatte sogar eine Feuerzangenbowle, sowas trinke ich normalerweise nicht, weil ich genau weiß, dass sowas kein gutes Ende bei mir hat. Ja, aber an dem Tag habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es gar nicht so wild. Und ich habe mich nach dem Spiel, habe ich mich direkt auf die nächste Feuerzangenbowle gefreut, weil ich genau wusste, alles wird besser als dieses Spiel. Ich habe übrigens keine Feuerzangenbowle bekommen, es war wieder wesentlich zu spät. Ist mir auch später aufgefallen. Aber so ist das Leben. Ja, man bekommt nicht immer das, was man will.
Ja, ja, das stimmt wohl.
Und der Marvin, ja, also sie hatten halt nach dem nach dem Abpfiff hatten sie Säcke gegeben bekommen, wo halt irgendwie kleine Präsente drin waren. Da waren irgendwie T-Shirts und Mützen und allen möglichen Nicknack drin, halt von der Eintracht. Ist ja ganz cool. Finde ich prinzipiell auch besser, wie für 20.000 Euro so ein blödes Transparent gedruckt, wo drauf steht, wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und dann übers Feld getragen.
Oh ja, das war ja schlimm.
Das kriegen wir ja normalerweise sonst immer, wenn sie sich in die Winterpause verabschieden. Ja. Aber sie haben sich halt die Säcke geschnappt und sind eigentlich geschlossen zur Gegengrade rüber. Und ja, als wir auf der Gegengrade fertig waren, war weder was für die Haupttribüne noch da, noch für die Kurve. Wo halt eigentlich die treuesten Anhänger sitzen, wo die Anhänger sitzen, die sie begleiten, Gott weiß wo, bis Bordeaux, Tel Aviv, Karabakh und sonst irgendwo hin.
Krass.
Und dann noch nicht mal, als die Säcke dann leer waren, also ich glaube, der Trapp war mal in der Kurve und noch irgendjemand hatte sich zwei, drei Sachen mit aufgehoben.
Okay, cool. Mhm.
Haben sie dann ihre leeren Säcke genommen und sind zur Kabine gegangen. Da kam ein Sebastian Jung von hinten noch angerannt und hast du gemerkt, dass er irgendwie übers Feld schreit und die ganze Zeit auf die Kurve zeigt, so auf die Art, Leute, wir müssen nochmal dahin.
Ja.
Hat keine Sau drauf reagiert. Ein Pirmin Schwegler musste wohl, glaube ich, noch ein Interview geben. Der kam dann ein bisschen später. Der kam dann auf die andere Seite, also quasi Haupttribüne vorm VIP-Bereich, also zwischen VIP-Bereich und Kurve, hat da noch ein bisschen was verteilt. Und dann war es das. Und dann sind halt alle in die Kabine. Wie geht denn sowas? Also da ist eine Mannschaft, die den krassesten Support bekommt, den sie sich nur irgendwie vorstellen können, die für einzelne Spieler Choreografien machen, die mit 12.000 Leuten mit ins Ausland fahren, die bis in die entlegensten Flecken dieser Welt fahren, die im Europapokal bis nach Asien fahren.
Europapokal bis nach Asien.
Ja, so genau. So ist es ja.
Ja,
ja. Die gegen Augsburg mit 50.000 Leuten im Stadion sind und die dann so eine Nummer präsentiert bekommen. Und das ist halt einfach arm. Das geht nicht. Da muss irgendjemand in diesen Verein rein, der den Leuten mal Umgang mit Fans beibringt. Das kann einfach nicht möglich sein. Also so kannst du dich nicht verabschieden, wenn du kein Heimspiel gewonnen hast.
Das darf man nicht vergessen.
Dann musst du halt, also du musst auf irgendeine Art und Weise musst du Danke sagen. Und dein Danke darf nicht in einer Ohrfeige enden, wo du ein beschissenes T-Shirt irgendwelchen Leuten auf der Gegengraden schenkst, die das erste Mal für dieses Jahr dabei sind und einfach die Leute vergisst, die das ganze Jahr da sind. Also das geht nicht. Und da geht im Moment im Verein geht so komplett das Feeling für Fans verloren. Diese DVD-Geschichte hat mich danach noch viel mehr aufgeregt. Ist ja eine schöne Sache, eine DVD zu produzieren, ist ja Abfallmaterial von dem, was Eintracht TV sowieso macht. Das Ganze auf DVD zu pressen und zu verteilen, super Idee. Aber dann kann ich es doch bitte schön nicht so dilettantisch realisieren.
Die haben doch 50.000 Dinger gehabt. Sehe ich das richtig? 50.000, ne?
Genau,
50.000 so hieß es, ja.
wurden produziert.
Warum habe ich bin jetzt nicht suchend dahin gegangen, aber mir wurde gesagt, im Ausgang bekomme ich das. Ich habe das nirgendwo angeboten bekommen.
Natürlich auch nicht, weil am Ausgang Gleisdreieck standen zum Beispiel drei Leute. Da ist ja einmal dieses große Tor auf der rechten Seite, was erst nach dem Spiel aufgemacht wird. Und dann gibt es ja diese Schleusen, diese Drehkreuzdinger.
Ja.
Vor den Drehkreuzdingern standen zwei Leute, hinten an dem großen Tor stand nochmal einer. Das heißt, wenn du im Pulk rausgegangen bist, bist du natürlich auch ganz schnell an den Leuten vorbeigegangen. Du musstest halt dahin gehen, wo sich alles gerade auf diese zwei Personen stürzt. Die hatten Kästchen in der Hand, die ungefähr naja, vielleicht 60 Zentimeter lang waren, mhm, und halt so breit wie die DVD, die ist ja in so einer Pappschachtel drin. Und dann waren in so einer Box, keine Ahnung.
100? Geschätzt? 100,
vielleicht 200?
Naja, so viele nicht.
Und dann hat dieser Mann in akribischer Feinarbeit eine DVD nach der anderen rausgeholt. Und da kommen einfach gerade 30.000 Leute aus dem Stadion und er holt eine DVD nach der anderen raus. Bitteschön, bitteschön. Ja, wie soll denn das funktionieren? Hat sich da vorher mal irgendein Vollidiot drüber Gedanken gemacht? Das kann doch nicht funktionieren. Da stürzen einfach Tausende von Leuten raus und dann stelle ich drei Leute dahin. Selbst wenn es 5 gewesen wären, hätte das null funktioniert.
Ja,
und dann, und da unten, wenn ihr die große Treppe vom Block runterkommt, ne, dann ist doch rechts so eine große Einfahrt ins Stadion rein, wo du auch auf die Wiese gucken kannst. Also genau in dem Rund quasi.
Ja,
da stehen nach Abpfiff ungelogen locker 200 Ordner rum und warten, dass sie irgendwelche Anweisungen bekommen, wo sie jetzt hingehen sollen. Die standen auch an dem Spieltag da. Die wurden zu dem Zeitpunkt bezahlt, da unten rumzustehen. Und da oben standen 3 Ordner und haben DVD für DVD einzeln verteilt.
Mhm.
Wie sollen die denn da weggehen?
Ja, und der Marc sagt jetzt auch gerade, der hat mir gerade geschrieben, was ich gesehen habe und was ich auch irgendwie bekommen habe, waren irgendwie so Personen, die mir Sticker gegeben haben. Ja? Also die Sticker habe ich bekommen, die DVD habe ich nicht bekommen. Also ganz ehrlich,
also die Sticker habe ich nicht bekommen, ich habe aber auch keine DVD bekommen. Ich habe nachher bei irgendeinem so Typi angestanden. Um den rum, also keine Ahnung, die Leute sind auf den eingefallen, weil halt jeder eine haben wollte. Ich habe mich so ein bisschen bedeckt gehalten, war aber halt auch in diesem Pulk mit drin. Und nachdem er so DVD für DVD einzeln rausgezogen hat, sagt er auf einmal, ich habe keine mehr. Wo ich mir dachte, ey, das ist jetzt absolut nicht wahr. Und da dachte ich mir einfach, Eintracht, leck mich am Arsch.
Ja, aber du kannst ja jetzt von €1,50 auf eBay kaufen.
Echt? Nee, musste ich gar nicht. Ich war, weil mein Ärgernis an dem Wochenende war ja noch nicht groß genug.
Schade.
Bin am nächsten Tag in den Fanshop gefahren, da habe ich dann eine DVD bekommen, weil es waren ja noch so viele übrig. Was ein Wunder, dass sie sie im Fanshop verschenkt haben. Fragt sich aber jetzt auch im Nachhinein keiner mehr, warum waren denn so viele DVDs übrig?
Weil die wahrscheinlich im Fanshop lagen.
Ja, nee, wahrscheinlich, weil sie nicht verteilt worden sind, weil einfach von den 20.000 Leuten, die rausgestürmt sind, 10.000 keine bekommen haben.
Ist halt, auch einfach bitter, wenn du dir überlegst, ich meine ganz ehrlich, scheiß auf die DVD, es interessiert mich nicht. Ne? Mir ist ehrlich gesagt, ist mir scheißegal. Ja, aber weißt du, wenn du schon mal was sowas anbietest, dann ist es ja so ein nettes Goodie, dann musst du aber auch wenigstens das so machen, damit jeder die Möglichkeit hat, die theoretische Möglichkeit hat, ohne großartige Probleme, ohne einen stundenlangen Aufwand darauf zuzugreifen. Und
jeder Depp hat so eine beschissene Mütze gehabt, weil sie einfach auf den Stühlen verteilt lagen.
Ja, bei mir zum Beispiel auch nicht. Ich habe sowas auch nicht bekommen. Ich habe gestanden, als Steher habe ich nichts bekommen. Ist mir auch egal, ob ich jetzt...
Ja, aber dann kann man sich doch für die Stehplätze halt irgendwas anderes einfallen lassen. Ja, aber irgendeine Möglichkeit muss es doch geben, diese DVDs zu verteilen.
Ich brauche auch irgendwas zum Schrottwichteln. Ja, also, weißt du, hätte mir da schon mal was abgenommen. Aber gut, so muss ich vielleicht jetzt einen Duden nehmen oder so. Ja, keine Ahnung. Nein, aber es ist halt einfach bitter. Ich finde es ein bisschen schade, wie es gelaufen ist. Das sind halt so Dinge, weißt du, so halb gewollt, ist aber auch irgendwie falsch gemacht. Das macht aber macht keinen Sinn, ja.
Semi-professionell.
Ja, es ist semi-professionell. Und ganz ehrlich, Semi-Professionalität ist genau der Punkt, den ich immer wieder empfinde, wenn ich einige Aktionen von der Eintracht sehe.
Semi-professionell
ist genau das.
Geht weiter. Ticketverkauf ist genauso semi-professionell. Es ist ja schon immer ein Ärgernis für die Leute, die nicht wie du, Marvin, ihre Karte über einen Fanclub beziehen, sondern sich selber darum kümmern. Also ich zum Beispiel habe eine eigene Reservierungsnummer, kann ganz wunderbar Karten fürs DFB-Pokalspiel online kaufen. Zahle ich aber 4 € Bearbeitungsgebühr, weil die Eintracht, keine Ahnung, die Karte in die Post gibt und der Briefträger persönlich dafür bezahlt wird, die in meinem Briefkasten einzuwerfen. Keine Ahnung.
Ja, aber die 4 € machen dich doch nicht arm, Alex.
Die machen mich nicht arm, aber wenn meine beschissene Karte gegen Dortmund einfach schon wieder 36 € kostet, was mich total ankotzt, gegen Sandhausen hat sie 23 € gekostet, jetzt kostet mein Ticket für den gleichen Platz 36 €. Seit wann nehmen wir denn Top-Spielzuschlag
im Pokal?
Vor allen Dingen für die eigenen Fans. Also seit wann haben denn Dauerkarteninhaber auf ihren Platz Top-Spielzuschläge zu zahlen? Ist mir irgendwie noch nie so bewusst gewesen wie in diesem Jahr. Naja, auf jeden Fall, Sandhausen hat mein Platz 23 € gekostet, Dortmund kostet mein Platz 36 €. Zahle ich halt nochmal 4 € mehr, weil ich muss ja die Bearbeitungsgebühr bezahlen. Jetzt steht aber auch noch das Spiel gegen Porto an, brauche ich auch eine Karte für. Sind zwei getrennte Vorgänge, kann ich nicht gemeinsam buchen, kostet mich also zwei Tickets, 8 Euro Bearbeitungsgebühr. Dachte ich, bin ich mal clever, fahre ich ins Stadion. Ich wohne ja quasi direkt nebendran, fahre mit zwei Freunden Samstagmorgen ins Stadion nach dem Augsburg-Spiel. Typ an der Ticketkasse total genervt und sagt, gestern Abend war ja die Hölle los, wir haben die Leute hier rausschmeißen müssen, die haben uns überfallen. Die wollten während dem Spiel ihre Karten und das hat halt alles ein bisschen länger gedauert und dann haben die ihr voll den Aufriss gemacht. Da habe ich mir noch gedacht, welcher Idiot will während des Spiels seine Karte kaufen und B, naja, haben sie sich wieder daneben benommen. Habe ich aber zu früh gedacht, weil mir wurde danach erst klar, was der Mann meinte mit hat ein bisschen länger gedauert. Ich sage, ich möchte Karte Dortmund-Porto haben. Sagt er, nee, müssen wir nacheinander machen, weil auch im Ticketshop sind da zwei getrennte Vorgänge. können wir aber auch nicht gemeinsam kassieren? Nee, muss die Alex getrennt bezahlen. Das heißt, ich kaufe Karte, Porto, zeige meinen Personalausweis, zeige meine Dauerkarte, zahle mit meiner EC-Karte diese einzelne Karte für 36 Euro, was mich immer noch komplett anreiert. Vorgang abgeschlossen, dann zeige ich wieder meine Dauerkarte, zeige wieder meinen Personalausweis, dann muss er erstmal die Kartenvorlagen wechseln, weil die werden ja auf anderem Papier gedruckt für den DFB-Pokal. Man wechselt Karten im Drucker, damit andere Vorlage reingeht, druckt Karte für DFB-Pokal, ich zahle wieder mit meiner EC-Karte die nächsten 36 Euro.
Ja, aber jetzt weißt du auch, woher die 4 Euro Bearbeitungsgebühr kommen, wenn die dir das zuschicken, weil du musst überlegen, der muss zwischendrin ja auch das Papier wechseln.
Richtig, im Stadion zahle ich aber keine Bearbeitungsgebühr dafür.
Das sind hart verdiente 4 Euro, Mann. Ja.
Also wenn dem Verein...
Also allein der Vorgang für meine zwei Tickets hat ungelogen eine Viertelstunde gedauert.
Ja, aber wenn jetzt dem Verein am Ende der Saison 8 Euro fehlt, dann warst du es.
Jetzt war ich mit zwei Freunden da, die auch jeweils ihre Karte für Dortmund und Porto haben wollten. Wir haben locker eine Stunde in diesem bekackten Shop verbracht, bis wir unsere scheiß Karten hatten. Also das ist halt echt ein Unding. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du dir am Spieltag denkst, jetzt gehe ich vorm Spiel nochmal schnell meine Karten holen, ja, Pustekuchen. Also wenn die für drei Fans abzuwickeln fast eine Stunde brauchen.
Mal ganz ehrlich, jetzt mal so grob überschlagen. Man geht mal davon aus, nach Bordeaux sind 12.000 Fans mitgefahren. Wie viele Fans werden denn wohl nach Porto mitfahren? Und wie viele von denen kommen auf die Idee, ihre Karten, wenn sie sowieso gerade an dem Stadion sind,
mitzunehmen? Du weißt ja vorher genau, also ziemlich genau, wie viele Karten weggehen. Weil das sind ja alles die Karten jetzt von Dauerkarteninhabern, die einfach ihren Platz kaufen.
Es geht ja um das Heimspiel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass von denen 80% am Spieltag in den Laden laufen, um da ihr Ticket zu holen, ist doch bei nahezu 200%.
Es wäre ja nicht schneller gegangen, wenn sie eine zweite oder eine dritte Kasse gehabt hätten.
Nee, aber da überlege ich mir doch vorher ein System, wie das vielleicht funktionieren kann, weil ich muss doch damit rechnen, dass die Menschen das machen. Also so dumm kann doch bei der Eintracht eigentlich keiner sein.
Nö. Das Beste war aber dann, also für alle ITler, die jetzt hier irgendwie zuhören,
Ja.
Hallo?
Ja, ich war kurz abgelenkt, weil mich irgendjemand gerade auf Twitter gemenschen hatte und mein Handy sich gemeldet hatte, was ich vergessen habe auszuschalten.
Ja, mich aber noch kritisiert dafür, ja. Dass ein hochkomplexer Vorgang in meinem Handy zu einem Absturz geführt hat, ja. Ich merke schon, ja. Ja, ne, okay, erzähl.
Wo war ich stehen geblieben?
ITler?
Ach so, genau. Als ich dann einen Blick auf den Bildschirm geworfen habe des Mitarbeiters, der da versucht hat, gerade mir die Karten zu verkaufen, da wurde mir alles klar, denn ihr Ticketsystem ist in Outlook integriert. So, dann wissen wir auch, welche professionelle Software dahinter steckt.
Naja, sie hätten es noch schlimmer machen können. Ja, sie hätten Lotus Notes verwenden können.
Ja, oder so.
Oder so, oder Handzettel.
Ja.
Handzettel und
mit
Faxen.
Mit Handzetteln wäre das Ganze 100-mal schneller gegangen.
Nee, die hätte man ja dann faxen müssen. Bestimmt.
Einer der Kumpels, die mit mir da waren, der kam dann auf die schlaue Idee, nachdem wir zwei Mädels immer mit Karte bezahlt haben, haben wir gesagt, hey, ihr seid blöd, ich zahl bar, deswegen bin ich schneller fertig wie ihr. Nee, hat er sich auch in den Finger geschnitten. Er hat die erste Karte bezahlt, seine hat 40 Euro gekostet, hat mit einem 100er bezahlt und da gibt der Mann ihm doch original einen 50er und einen 10er zurück.
Ja.
Und dann sagt er noch so, naja, also sie können mir jetzt auch einfach einen 20 wiedergeben, weil ich habe ja gesagt, ich will die Karte für Porto auch. Und da guckt er den auch an und sagt, Nee, das sind zwei getrennte Vorgänge.
Aber dann hätte er ja wenigstens so schlau sein können, ihm einfach 3,20er als Rückgeld geben, weil dann hätte er es ihm...
Wird noch besser, René. Der ja. Mann war so clever. Kumpel lässt also den 50er und den 10er auf dem Tresen liegen, guckt den Mann an und sagt, naja, ich lasse das Geld mal da liegen, wenn Sie sich ja gleich für die nächste Karte nehmen. Mann nimmt sich dann bei der nächsten Karte den 50er, packt ihn in die Kasse, gibt ihm einen 10er zurück, guckt meinen Kumpel an, sieht das Geld auf dem Tresen, guckt ihn nochmal an und sagt auf einmal, ach nee, Sie wollten ja einen 20er, packt die zwei 10er zurück und gibt ihm einen 20 zurück. Also, sowas von behindert.
Ich glaube, der große Loriot hätte seine Freude gehabt, ja.
Ja, also das war so das Letzte, was mich an dem Wochenende... Ach, also ich meine, womit der Mann es wieder gut gemacht hat, er hat uns, ich glaube, jedem 3 oder 4 von den DVDs geschenkt.
Okay.
Weil ja so viele übrig waren. Und ich mich auch da beschwert hatte, dass ich das sehr chaotisch fand, wie das gemacht hat. Ja,
überall nochmal beschwert. Das muss man
Alex, lernen. Alex.
Echt? Ja, ist auch so. Also ja. ich hab mir sogar ernsthaft überlegt, aber da kam ich bis jetzt noch dazu, einfach mal eine Mail oder einen Brief an die Eintracht zu schreiben, um mal so mein ganzes Empfinden des Ganzen zum Ausdruck zu bringen. Weil es geht halt echt darum, dass halt alles nur so halbherzig angegangen wird und gerade wenn es irgendwie um Fans geht, halt überhaupt nicht mal ein bisschen mitgedacht wird. Wir haben das schon gesagt beim Spiel gegen Sandhausen. Wir stehen lieber mit nur 20.000 Leuten im Stadion, als da mal irgendein sinnvolles Goodie zu geben. Hm. Stattdessen hauen wir beim Spiel gegen Dortmund auf die Preise von Dauerkarteninhabern und vor allen Dingen halt auch Auswärtsfahrern und so weiter, die halt dieses Jahr echt einen Arsch voll Geld investieren müssen, um ihre Eintracht so zu supporten, wie sie das tun.
Ja.
Anstatt da irgendein Entgegenkommen mal zu zeigen und zu sagen, da gibt's keinen Topspielzuschlag, weil, also wie gesagt, mir ist der Topspielzuschlag ist mir komplett neu. Ich bin mir fast sicher, dass es den vor 2 Jahren noch nicht gab. Da hat mein Platz einfach immer gleich viel gekostet.
Ja, also gerade halt für den Pokal ist es halt auch sehr ungewöhnlich. Mhm. Ne? Was ich halt sagen muss, du hast was ganz grundsätzlich ganz gut zusammengefasst, und zwar, dass halt vieles immer mit Fans in der Saison irgendwie verpasst wird. Auch verpasste Chancen, wie gesagt, gegen Sandhausen, das haben wir ja schon tausendmal gesagt, da hättest du wirklich was machen können, um mehr Leute da reinzulocken. Und auch mir war die Sache mit Tel Aviv auch ein Dorn im Auge. Ja, ich hatte dann mit Bewe gesprochen, der hat gemeint, dass das war aber jetzt nicht über die ganz großen offiziellen Kanäle. Das also ich hatte mich ja beschwert und habe gesagt, ne, warum gab's nichts, warum gab's keine Reise irgendwie zu Yad Vashem oder so im Vorfeld, so mit einer größeren Gruppe von Eintracht-Fans. Das kannst du ja auch alles mal ein bisschen medienwirksam verpacken, kannst du ja mal sagen. Ja, ich meine, wenn es immer so Konflikte gibt, wenn es immer mal wieder so große Themen gibt, ja, wo die Ultras irgendwie am Pranger stehen, das ist doch so ein gutes Zeichen auch mal dagegen. Aber da wird irgendwie vielleicht doch ein bisschen was gemacht, aber so medienwirksam wird da nichts gemacht und offiziell für die Fans erst recht nicht. Da fehlt es für mich an so ein paar Prozent, wo ich sage, hey, da hole ich mal auch für in Sachen Fan-Nähe einfach mehr raus. Und das gegen Augsburg war halt jetzt das Offensichtliche, was wieder gezeigt hat, dass vieles so halbherzig angegangen wird, was in der Konsequenz aber auch keinen Vorteil bringt, ja. Und da muss die Eintracht auch sich mal überlegen. Ich meine, es gibt genügend Stellen, die sie in der letzten Zeit besetzt haben. Das sehe ich auch immer wieder, wenn ich mal da schaue, wer da Neues am Start ist. Da gibt's dann auch der neue Medienhandel. Da gibt's dann auch den neuen Typ, der jetzt die Koordination für die Fanshops macht und so weiter und so fort, ja, um da den Laden ein bisschen besser zu halten. Das wird auch schon besser. Das war, vor 2 Jahren war das noch viel konfuser. Da wird einfach sinnlos Sachen eingekauft, die sich nicht verkauft haben. Also da wird schon vieles besser. Aber es muss einfach noch professioneller werden, wenn ich mir da wirklich den einen oder anderen Verein angucke. Ich meine, wir spielen erste Bundesliga, ja. Das ist, aber um die Bundesliga auch mal zu halten, um das komplette Potenzial auszuschöpfen, muss auch innerhalb des Vereins mal ein bisschen was umstrukturiert werden. Und wenn ich schon ein Projekt habe, was oder ein Produkt habe, was ich den Fans schenken will, dann muss es aber auch jeden einzelnen Fan erreichen, sonst bringt das alles nichts. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Und ganz ehrlich, hätte es überhaupt nicht gegeben, hätten wir uns heute vielleicht, dann würden wir uns heute darüber nicht aufregen, ja?
Genau.
Das ist halt die Ampel, davon. Willst du was Gutes machen, aber wenn du es nicht richtig hinbekommst, ist es halt scheiße. Natürlich stehst du blöd da. Aber das ist jetzt auch keine technische Meisterleistung oder theoretische Meisterleistung, wenn ich sage, okay, ich nehme halt mal 100 Leute, ja, die normalerweise hier die Sicherheitsmitarbeiter, die nichts zu tun haben, die stelle ich jetzt halt mal mit DVDs dahin und die geben den Fans dann nochmal ein paar DVDs. Wo ist das Problem?
Es sind ja
nur drei Leute.
Das sind es, so ist ja symptomatisch, es ist ja symptomatisch für alles. Also es fängt ja bei kostenlosen DVD-Verteilen an, geht über zu, keine Ahnung, diese Becher-Pfand-Rücknahmestellen. Das ist ja auch Chaos pur. Also,
ja, wenn du dir das überlegst und auch die, ja, und dann auch noch die Unregelmäßigkeit in Sachen Pfand. Ich meine, wir bezahlen, wie viel bezahlen wir pro Becher? 2 Euro, ne?
2.
Ja, ich sag dir mal, ein Kumpel von mir, der hat die ganze Bordeaux-Fahrt, also seine Jungs, die haben die ganze Bordeaux-Fahrt, haben die organisiert und haben die finanziert damit, dass die in andere Stadien gefahren sind. Die fahren nämlich jedes Spiel auswärts und haben da die wesentlich billigeren, das sind ja genau die gleichen Becher, die kosten zum Beispiel, in Stuttgart kosten die Becher nur 80 Cent Pfand oder 60 Cent, keine Ahnung, ja, irgend sowas, also ein Bruchteil von dem, haben die alle die ganzen Becher mit nach Frankfurt ins Stadion genommen und haben da das Pfand kassiert. Das heißt, die haben pro Becher 1,20 Euro mindestens mehr kassiert. Und so finanzieren die sich die ein oder andere Auswärtsfahrt. Ja, das zeigt aber, wie konfus das ganze Konzept ist überhaupt mit Pfand. Aber gut, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, das ist mir nur gerade eingefallen.
Ja, aber ich meine, da können wir jetzt hunderte Beispiele aus dem Hut zaubern. Und da geht es einfach nicht nur darum, dass einfach im Stadion Abläufe nicht passen oder Dinge nicht schlecht organisiert sind, sondern das ist halt im ganzen Verein so. Seit wann haben wir jetzt einen professionellen Scout? Seit einem halben Jahr? Seit einem Jahr? Wann wurde er eingestellt? Noch gar nicht so lange her.
Sowas um den Dreh.
Unsere Scouting-Abteilung, ich habe den Namen vergessen, aber kann ich den nachher nochmal raussuchen.
Ja, okay, alles klar.
Unsere Scouting-Abteilung war vorher ein Ein-Mann-Büro, besetzt mit, er muss noch einen Job haben, er hat für die Eintracht viel gemacht, da kann er nicht so viel falsch machen.
Nein, ganz ehrlich, also ich bin mir ja nicht hundertprozentig sicher, ich weiß nicht, ich kann das nicht ganz klar sagen, wie das Scouting-System der Frankfurter Eintracht irgendwie aufgestellt ist. Vielleicht arbeiten sie mit Computernetzwerken, das gibt's ja auch relativ häufig. Es gibt ja ein einzelnes Netzwerk oder beziehungsweise eine Software, wo die ganzen Spiele aufgeführt sind, auch mit internen Bewertungssystemen und so weiter und so fort. Darauf greifen mittlerweile relativ viele Vereine zu.
Aber trotzdem gibt es andere Vereine, die einfach da eine Abteilung haben, die knapp 20 Mann stark ist.
Ja, das ist auch ehrlich gesagt für einen Bundesligisten sollte ist auch nicht unbedingt mit 20 Mann, aber mit 4 bis 6 Mann sollte das schon nicht nur theoretisch machbar, sondern auch möglich und eigentlich auch durchzuziehen sein.
Genau, und da brauchst du halt auch hochqualifizierte Leute. Da brauchst du Leute, klar, zu denen du blind vertrauen kannst. Wenn die mit Infos zurückkommen, dann musst du es einfach sitzen. Und da dürfen nicht so Handschlag-Agreements kommen wie, keine Ahnung, das beste Beispiel, was mir da jetzt einfällt, ist Leonard Queke.
Ja, klar.
Aber der beste Stürmer, den ihr jemals kaufen könnt. Weißt du, da kommt halt irgendjemand, der mal für die Eintracht gespielt hat, der sich an dem Burschen gerade 3,50 Euro verdienen kann, kommt zum Bruchhagen ins Büro und sagt, ey, Heribert, weißt du noch damals, mir 2 und hier der gute Junge. Und dann haben wir so eine Pappnase am Bein. Also raff ich alles nicht.
Ja, und aber weißt du, das ist genau der Punkt. Weil wir nicht das Scouting-System haben, weil wir nicht über dieses Netzwerk verfügen anscheinend, um zu sagen, wir holen den und den Spieler, von dem wir überzeugt sind, aufgrund der Tatsache, dass wir den Scout dahin geschickt haben oder der hat sich ein paar Spiele angeguckt und dem ist der Spieler aufgefallen und das könnte einer sein, der uns hilft. Das ist ein unbekannter Name. Dadurch, dass wir praktisch kaum wirklich unbekannte Namen holen, geben wir sehr, sehr viel Geld aus. Für Spiele, wo du jetzt in letzter Zeit jetzt sagen musst, ich sag mal, unter der Ägide Fee jetzt in dieser Saison, hat keiner der Spieler wirklich richtig eingeschlagen. Ne? Also die im Sommer jetzt gekommen sind, da sind ein paar, es ist okay,
mit
Cutlets oder so. Ja, genau, Cutlets ist okay, aber alles, was darunter ist, aber alles, was sonst ist, ist deutlich im Niveau darunter anzusiedeln. Das hilft uns nicht für das Geld, was ausgegeben wurde. Und da stellst du dir die Frage, warum habe ich so immens viel Geld dafür ausgegeben, wenn es so wenig Ertrag bringt? Und dann schaue ich mir schon den einen oder anderen Verein an, der potenziell unbekannte Namen holt, die aber dann eine gewisse Qualität mit sich bringen.
Vor allen Dingen, du siehst ja auch, dass es funktioniert. Wenn du dir einfach mal anguckst, in der Zweitligasaison haben wir einfach einen Blick auf Spieler viel intensiver werfen können. Wir sind in die erste Liga hochgekommen und wir haben die Mannschaft ja fast nur aus Zweitligaspielern gebaut.
Ja, Genau. Natürlich war da auch ein bisschen Glück dabei, dass jeder gut eingeschlagen ist. Ich hätte nicht gedacht, ich hätte vor der Saison, was war das, 2012, 2013, hätte ich definitiv nicht gedacht, dass ein Takashi Inui uns in der Bundesliga so dauerhaft weiterbringt, wie es eigentlich die Saison 2012, 2013 war. Das war ein Breakout-Star. Das war ein Typ, wo ich gedacht habe, okay, ob der sich durchsetzen kann, der ist ja körperlich schwach. Das war letzte Saison ja auch schon. Aber da hat es irgendwie immer noch ein bisschen mehr gefunkt. Da
kam das, habe ich auch einem Bamba Andersen dazu getraut.
Das habe ich,
also nein. Ein Andersen war ja eigentlich auch in der Bundesliga immer nur Ersatzspieler und hat eine gute Zweitligasaison gehabt. Also richtig. Da gab's echt viele. Aber es hat ja funktioniert. Und wenn du jetzt einfach mal siehst, wir spielen jetzt schon wieder ein Jahr erste Liga. Wir haben den Blick für die zweite Liga komplett verloren. Wir wissen vielleicht grob, was da abgeht. Aber ansonsten werden wir den Vorteil, den haben wir jetzt einfach, der ist einfach weg. Und wir können nicht nochmal absteigen, um wieder an frisches Personal zu kommen, weil wir das genügend gescoutet haben. Mhm. Und das kannst du einfach, wenn du Leute hast, die sich die Spiele konstant anschauen und die Mannschaften und Spieler einfach verfolgen. Und das nicht nur in der zweiten Liga. Also auch in der dritten Liga gibt es den einen oder anderen, der eventuell Potenzial hat, mit nach oben gezogen zu werden. Die U-Mannschaften sich angucken. Und da meine ich nicht die U23er, sondern schon weiter unten in der U17 und U19 anfangen. Da gibt es hier in Deutschland so viele Sachen, die du dir angucken kannst. Noch gar nicht zu reden von mal ins Ausland zu gehen.
Vollkommen recht.
Ich und meine, das sind halt, ja.
U23 ist ja meistens in der Regel sogar schon zu spät. Das sind ja, wenn es nicht gerade so junge Spieler sind, die aus dem Ausland kommen, sich erstmal akklimatisieren müssen, sind das meistens auch Spiele, wo du sagen kannst, okay, es wird schwierig, ob sie dann wirklich noch einen ganzen großen Durchbruch schaffen. Aber wie du gesagt hast, U19 oder so, das sind halt, oder aber trotzdem auch im Ausland. Es gibt auch, selbst in der zweiten österreichischen Liga gibt es immer wieder den einen oder anderen Spieler, wo du sagen kannst, ah, das könnte trotzdem einer sein. Der spielt zwar österreichische zweite Liga, aber es gibt gewisse Mechanismen, die auch in der ersten Bundesliga funktionieren, wenn einer schnell drauf ist und so weiter und so fort. Da fehlt es an so vielem an der Eintracht, bei der Eintracht. Und das ist der Grund, weil dass wir immer verhältnismäßig viel Geld ausgeben, da haben wir wenigstens einen Namen, da können wir sagen, okay, wir sind einigermaßen sicher. Aber der Ertrag ist trotzdem nicht so, wie er sein sollte.
Ja. Aber wie gesagt, was ich eben schon mal gesagt habe, das ist ja alles, sind es Kleinigkeiten oder Beispiele. Und ich glaube, da haben wir einfach ganz, ganz viele Punkte. Schluss unterm Strich finde ich, dass die Eintracht einfach noch viel professioneller werden muss an ganz, ganz vielen Fronten.
Ja, wir sind ja, ist ja interessant, dass wir jetzt eigentlich auch komplett vom eigentlichen Thema, wir beschweren uns über die Vorgänge, die mit den Fans abgehen, jetzt halt auch schon wieder zum, sag ich mal, Kader hin. Ja, weil das
ja, ist aber ja das gehört so für mich, also Thema. Das gehört ja für mich einfach auch irgendwo zusammen. Also der Umgang mit den Fans ist genauso unprofessionell wie, keine Ahnung, was du eben als Beispiel gebracht hast, die Organisation der Fanshops. Und da gibt's einfach so viele Punkte, die einfach nicht bis ins Detail funktionieren.
Ja, da gibt's viel zu viele Punkte auf jeden Fall. Ist halt schade, dass es in der Kombination dann doch zusammenkommt und du merkst, wenn halt nicht alles rosa-rot läuft, dass da so viel Behandlungsbedarf halt ist und die Eintracht muss sich auch mal spurten, das schleunigst auszuräumen. Weil wollen wir in der Bundesliga bestehen, dann müssen alle Puzzleteile auch wieder beieinander passen. Ich meine, guck dir über die saisonübergreifende Bundesliga-Tabelle an. Auf welchem Platz waren wir da? Ich glaube, da waren wir auf Tabellenplatz 15, 14 oder 15. Ne? Wenn du jetzt nur das Jahr 2013 siehst, dann siehst du, dass es zumindest in der Bundesliga wirklich einen Trend gibt, der uns im ganz unteren Mittelfeld platziert ist. Und dann musst du dir die Frage stellen, ja, okay, wir haben eine geile Hinserie 2012, 2013 gespielt, aber wie verfahren wir jetzt weiter, dass wir diesen Abwärtstrend einfach mal stoppen? Das ist jetzt nämlich die nächste Frage. Ich meine, Augsburg hin und her, das müssen wir jetzt abhaken, aber wie ist der Ausblick jetzt fürs neue Jahr? Was kann getan werden, damit, ganz ehrlich, wir stehen echt mit dem Rücken, nicht mit dem Rücken zur Wand, aber es ist 11:55 und es ist wirklich ganz knapp, dass wir hier absteigen und das muss auch jedem mal klar werden. Natürlich, du siehst, die anderen Mannschaften, die verlieren nicht andauernd. Ja, da gab es ja eine oder andere Mannschaft jetzt hier, Freiburg hat dreifach gepunktet, selbst Braunschweig hat dreifach gepunktet, natürlich war es nur ein Elfmeter, aber selbst die, ja, und wenn du dir überlegst, dass Nürnberg, die in dieser ganzen Hinserie, kein einziges Spiel gewonnen haben, ja, die sind nur 4 Punkte schlechter als wir. Nur 4 Punkte. Die haben noch kein einziges Spiel in dieser Hinserie gewonnen. Ja, da musst du dir doch mal die Frage stellen, was machen wir jetzt, damit wir nicht wirklich wieder absteigen? Weil Fakt ist, das haben wir vor ein paar Wochen schon mal gesagt, steigst du ab, Ende, aus die Maus. Ja, ich meine, wenn ich mir jetzt gerade Köln anschaue, die rocken ja in der zweiten Liga eigentlich ziemlich alles. Die sind richtig gut, die haben uns gut aufgestellt, die haben einen wahnsinnigen Transfer gelandet, mit, was wir auch schon gedacht haben, in Helmes wird uns gut tun, in Helmes tut den Jungs gut. Ich hätte nicht gedacht, dass er wieder auch diese Wärme, sag ich mal, in Köln verspürt. Das hört sich jetzt ein bisschen, ja, das hört sich ein bisschen pathetisch an, ja, nach den Dingen, die da gelaufen sind. Was war da Helmes? Also da waren ja einige sehr negative Spruchbände, als er weggegangen ist. Ist auch wieder alles vergessen. Und auch der Uca ist richtig gut, ist ein richtig gutes Tandem. Fakt ist aber, die haben auch immer wieder gute Spieler und jetzt kommen sie vielleicht wieder hoch, aber im Endeffekt, die waren nicht im Europacup in den letzten 10 Jahren. Wir waren jetzt wenigstens 2-mal da. So, aber was machen wir denn daraus? Was ziehen wir daraus, dass wir jetzt definitiv die nächsten Jahre erstmal nicht absteigen? Wo sind die Möglichkeiten?
Ja, genau.
Nein, ich stelle, weißt du, die Sache ist einfach die, ich meine, wir haben 2 Jahre oder 1,5 Jahre an einem Helmes rumgebaggert, haben ihn nicht bekommen. Köln hat, was weiß ich, ein paar Monate rumgebaggert, die haben ihn bekommen. Ich will nur mal sagen, das wäre eine Verstärkung, der uns auch in der ersten Bundesliga weiterhelfen würde. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir einfach stelle, wer hat denn das bessere Standing? Ist es wirklich Köln? Ich meine, Köln ist schon Ewigkeiten nicht mehr in Europa präsent gewesen. Wir jetzt schon zum 2. Mal und auch wir haben uns ja sogar nicht nur durch den DFB-Pokal irgendwie hintergaunert, sondern wir haben das in der Tabelle geschafft. Das ist ja ein Mann wert, aber irgendwie kommt es mir nicht so vor, als schafft man es, die Eintracht dementsprechend zu verkaufen. Ich meine, wir spielen jetzt immerhin gegen Porto. Das ist doch mal eine geile Angelegenheit. Kann ich da nicht ein paar Spieler mal anlocken, wo ich sage, hey, wir spielen auch im nächsten Jahr. Natürlich haben wir in der Liga ein paar Probleme, aber die wollen wir mit dir gerade lösen. Und wir spielen übrigens auch noch gegen Porto und wir sind auch im DFB-Pokal noch sind wir noch da, sind wir noch voll dabei, komm zu uns und dann läuft der DAX. Natürlich wird das nicht billig. Du findest im Winter sowieso keine billigen Spieler. Aber du brauchst Spieler, wenn du dieses Scouting-System, von dem wir eben gesprochen haben, wenn du das einfach nicht hast und die Eintracht hat es nicht, musst du Geld ausgeben. Aber Fakt ist, wir brauchen qualitativ hochwertige Spieler. Du musst mindestens 2 Leute holen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Aber die Antwort auf die Fragen, die du gestellt hast, die hab ich auch nicht.
Ich habe auch viel zu viele Fragen gestellt. Ich weiß ja selbst noch nicht mehr. Ich weiß, was. Habe ich gerade ein bisschen in Rage geredet, wie das halt so ist. Weißt du, haben wir so lange nicht mehr über die Eintracht gesprochen.
Habt ihr heute den Artikel gelesen, den der Stefan auf Vlog.de heute geschrieben hat?
Nee.
Also im ersten Moment, als ich ihn gelesen habe, hat natürlich erstmal mein Eintracht-Herz geschlagen und ich dachte mir wieder, oh, der Optimist, der Schwarzseher, der Schlechtredner. Aber als dann das Hirn sich wieder zugeschaltet hat, muss ich sagen, er hat eigentlich recht. Lest ihn euch mal durch. Wir können nachher auch nochmal.
Ich habe mir durchgelesen und würde jetzt ganz gern wissen, warum du findest, dass er recht hat.
Naja, weil er hat sich nur auf Fakten bezogen. Also ich sehe uns eigentlich auch besser, aber halt eben durch meine Eintracht-Brille. Und die Fakten sprechen einfach eine ganz andere Sprache.
Du kannst aber besser werden. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, den ich anspreche. Du kannst besser werden. Du kannst, aber da, und wie wirst du besser? Wenn du dich besser darstellst. Wenn du intern auch alles professionalisierst, was wir vorhin eben schon angesprochen haben, da muss ein Rädchen ins andere greifen. Ich gebe mich einfach nicht, als Eintracht-Fan wenn ich diese Möglichkeiten sehe, nicht nur die finanziellen Möglichkeiten, abgesehen davon, dass wir jetzt Geld gemacht haben, wie viel es jetzt sind, ob es jetzt 8 oder 10 Millionen sind. Wir haben Geld gemacht, aber du musst es auch einfach sinnvoll investieren, wenn du langfristig einen Plan hast. Und mir fehlt die Langfristigkeit. Ganz ehrlich, ich habe damals das wirklich für bare Münze genommen, dass der Bruchhagen gesagt hat, unter meiner Ägide steigen wir nicht mehr ab. Fakt ist, dass wir vor zwei, drei Jahren doch abgestiegen sind. Trotz unter seiner Ägide, trotz der Tatsache, dass wir 5 Jahre in der Bundesliga waren. Was 5 Jahre Bundesliga heißt, normalerweise, du hast es geschafft, du etablierst dich jetzt dauerhaft und dann kam wieder das. Dann kam wieder der Sprung nach unten. Und sowas können wir nicht nochmal verkraften. Aber gleichzeitig gehen jedes verschissene Mal zu jedem Kackverein, zu jedem Kackfickverein. Ja, Augsburg ist keine geile Mannschaft und trotzdem sind 50.000 Leute im Stadion. Weißt du, aber das muss sich doch mal amortisieren. Das muss sich doch aber auch mal für die Fans auf dauerhaft bezahlt machen, dass wir nicht wieder in diese Bredouille kommen und dauerhaft wieder unten mitarbeiten müssen. Aber da muss ich doch ein Konzept haben. Wir sind was habe ich heute gelesen? Wir haben die 14 meisten Zuschauer in ganz fucking Europa. Ja, was soll das? Ja, und warum haben wir sie? Ey, was wir in dieser Hinserie so für viele scheiß geile Choreos gesehen haben. Das ist natürlich nicht alles. Aber ich kam mir vor, wie bei jedem zweiten Spiel irgendeine Choreo, oder? Wie ging's euch? Ja, also, das war doch so. Irgendwie jedes
Mal. Eigentlich nicht. Also eigentlich hatten wir Choreos nur bei den Europapokalspielen.
Ja, aber wenn du überlegst, also ich meine, das war ja dann im Wechsel halt, weißt du? Ich meine, Bundesliga nicht immer, aber dann irgendwie Europacup und sogar auch mal
Pokal. Nee, Bundesliga nur gegen Augsburg. Also ich meine, wir hätten dieses Jahr in der Bundesliga keine einzige Choreo gehabt.
Siehst du mal, das verfälschte Eintracht. Ja, irgendwie, keine Ahnung, ja. Also mir kam es so vor. Auch nicht beim ersten Heimspiel, weiß ich nicht.
Nee. Hätte jetzt auch gedacht.
Ja, siehst du mal. Aber mir kam es irgendwie so vor, als wäre es so eine Choreo-Flut gewesen. Aber trotzdem, gut, lassen wir es dahingestellt sein. Trotzdem war der Aufwand, den die Eintracht-Fans irgendwie auch in dieser Hinserie geleistet haben, war schon immens. Ja, also ich meine, das fängt vom Hin- und Zurückfahren zu den verschiedenen Orten. Das ist ja auch ein Ochsenritt. Ich meine, wenn ich mir überlege, Bordeaux, genau, die sind am Donnerstag in Bordeaux gewesen und dann, ich hab mit ein paar Leuten gesprochen, die waren dann sogar noch ein bisschen in Amsterdam und sind dann nach Hannover gefahren, weißt du, solche Dinge, und das war ja nicht nur ein, und Bordeaux war mit Sicherheit nicht das, logischerweise nicht das weiteste, also da nehmen schon viele Leute was auf sich, und auch die Eintracht auswärts zu supporten, aber das kann doch nicht das Einzige sein, was übrig bleibt, ist, naja, gut, okay, wir haben Glück, wenn wir nicht absteigen. Das kann auf Dauer nicht das Ziel der Frankfurter Eintracht sein. Wir müssen uns natürlich realistisch einordnen. Und ich weiß, und ich höre immer, Bundesliga zementiert und bla bla bla. Aber wenn du nicht wirklich gewillt bist, innerhalb des Vereins die Strukturen so professionell zu stellen, dann wirst du nicht mehr erreichen. Aber ansonsten ist mir dieser Blogbeitrag von Stefan wirklich ehrlich gesagt zu negativ. Und auch der ist mir auch zu negativ, weil die Mannschaft eigentlich mehr kann. Das ist halt auch sowas. Selbst die kurzfristige Aussicht ist mir zu negativ. Die spielen auch alle unter ihrem Niveau.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also da hast du eben auch schon gesagt, dass ein Trapp und Zambrano wieder an ihr Niveau rankommen. Ein Schwegler macht sich ganz gut dafür, dass der jetzt ein halbes Jahr verletzt war. Der wird auch wieder kommen. Aber ja, ansonsten hängen halt einfach viele ihrem Niveau hinterher. Die Kicker-Tabelle letztes Jahr kam ja jetzt auch irgendwie die Tage raus, sah komplett anders aus. Da sind wir jetzt nur noch mit dem Trapp vertreten. Alles andere ist mittlerweile wieder rausgepurzelt. Und da hatten sich letztes Jahr auch die Ersten irgendwie wieder reingeschlichen. Ist auch nicht mehr der Fall.
Aber ich meine ja vollkommen zu Recht. Ich meine, sonst bis auf Trapp würde ich da jetzt auch keinen sehen halt momentan. Ne? Aber es ist halt...
Ja, ist auch so.
Ja, es ist halt, vieles passt halt momentan nicht. Und was kann man tun? Ich stelle mir immer wieder die Frage, ich gebe mich halt, weißt du, das ist halt das Ding, natürlich können wir uns auch zufrieden geben, wir könnten auch sagen, ach, ehrlich gesagt, momentan bin ich zum Beispiel froh, dass die Eintracht nicht spielt. Ja, mir hat es jetzt echt erstmal nach Augsburg hat mir das erstmal gelangt und muss auch erstmal wieder die Batterien aufladen, weil da war einfach zu viel spielerische Scheiße. Ja, ganz ehrlich, was spielerisch bei der Eintracht Teil war über weite Teile der Hinrunde gelaufen ist, war zum Kotzen.
Ja, das stimmt.
Aber das ist auch, die Bundesliga funktioniert auch nicht so wirklich viel, da sind auch viele Spiele zum Kotzen, aber wenn ich doch dieses Selbstverständnis habe, für mich kommt es irgendwie so vor, als würde es eine ganz große Diskrepanz geben zwischen das, was ich sehe, was auf den Rängen zumindest immer wieder versucht wird, und das, was auf dem Platz passiert, also da ist die Diskrepanz und auch das, was innerhalb des Managements passiert. Also für mich kommt es auch so vor, als wird im Management auch nicht viel versucht werden, um die ganze Situation zu verbessern. Sehe ich so.
hast du, glaube ich, recht.
Ist jetzt ein bisschen schwierig, dass ich euch so Brocken hinwerfe und so weiter und so fort. Das sind halt so Gedankenfetzen, ja.
Ja, also ich glaube, da haben wir. Oder habe ich zumindest auf jeden Fall am Ende des Tages viel zu wenig Einblick rein.
Da haben wir alle zu wenig Einblick rein. Ich meine, wir haben alle eine Vermutung und eine Idee, oder wie wir es machen würden, aber was natürlich die Rahmenbedingungen sind, die drumherum liegen, dafür kennen wir alle zu wenig.
Ja, aber es gibt halt so einen Spruch, der eigentlich ziemlich abgedroschen mittlerweile ist, aber der Fisch stinkt vom Kopf, und das ist nun mal so.
Ja, ja. Aber das ist richtig. Ich meine, gut, wir haben eben gerade lustigerweise kritisiert, oder ich habe kritisiert, dass die Professionalisierung irgendwo, ins Stocken gerät bei der Eintracht. Gut, jetzt wurde ich ja sofort eines Besseren belehrt, ist auch ganz lustig, denn mein geliebter Hauptsponsor, beziehungsweise Trikotsponsor der Eintracht, der wird es ja nicht mehr lange machen. Jako wird ja auf jeden Fall nach der Saison nicht mehr das Trikot der Eintracht
herstellt. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn da für Infos von Alpha?
Habe ich gerade gelesen, es wird ja anscheinend wirklich Nike.
Ja.
Ist anscheinend jetzt...
Also bin ich fest von ausgegangen.
Ja, ist jetzt anscheinend in trockenen Tüchern. Ich glaube, wir werden es dann morgen oder übermorgen demnächst halt im Kicker sehen. Bin ich mal gespannt.
Ja, also ich finde es nicht schlecht.
Mhm. Also das wäre ja schon mal der richtige Schritt in Sachen Professionalisierung, weil seien wir mal ehrlich, die Trikots von Jaco, die waren gerade in dieser Saison war ich irgendwie, keine Ahnung, ich war irgendwie seltsam enttäuscht, ja. Ich meine, okay, wenn ich sie mir angucke, werden sie auch immer besser mittlerweile, aber ich hatte mir gerade so jetzt zur ersten europäischen Saison ein bisschen mehr versprochen. Ja.
Naja, wobei, was man da halt auch sagen muss, wir sind schon immer im oberen Teil bei dieser Bewertung von Trikots, die es am Anfang von der Saison immer gibt. Weißt du, da gibt es immer hier irgendwie diese, keine Ahnung, Studenten von irgendwelchen Kreativstudiengängen, die bewerten, was die besten Trikots sind.
Das ist super. Fakt ist aber, es gibt wesentlich weniger Geld als bei Nike. So stelle ich mir das zumindest in meiner idealistischen Sicht vor und sage, na gut, okay, mit Nike haben wir vielleicht auch ein paar Euro mehr, ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. So, aber jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema, ich hatte das nur eben gelesen. Wie sieht's aus? Was kann man noch tun oder was kann man jetzt kurzfristig verändern, damit es bei der Eintracht in der Rückserie jetzt besser läuft? So, wir haben gesagt, okay, wir müssen vielleicht den einen oder anderen Spieler holen. Ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass zumindest in der Innenverteidigung und im offensiven Mittelfeld was getan werden muss. Oder wie seht ihr das?
Sehe ich genauso. Also für mich sind zwei Positionen vakant, offensives Mittelfeld / Sturm.
Mhm. Okay.
Und auf der Innenverteidigung. Also da, keine Ahnung, habe ich jetzt die letzten 10 Folgen immer wieder gesagt, da brauchen wir was.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, da muss was gemacht werden. Namen gibt es halt wirklich nicht wirklich viel. Das Einzige, was ich immer wieder höre.
Für die Innenverteidigung war im Gespräch.
Ach ja, der Michael Katletz. Ja, der ist eigentlich...
Sag nicht Katletz, sonst haben wir nachher ein Problem mit Namen durcheinander werfen.
Also der Michael Katletz. Machen wir so oder wie sowas?
Perfekt.
Ja, genau. Ja, kein Problem. Ja, dann machen wir so. Ja, das wäre natürlich, ich meine, das ehemalige Leverkusener hat aber da immer auf der linken Verteidigerposition gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Kann aber defensives Mittelfeld, wie fast jeder Mensch auf dieser Erde, kann auch defensives Mittelfeld spielen, ja. Und anscheinend auch Innenverteidiger. Ja, ist aber halt jetzt kein gebürtiger Innenverteidiger, muss man sozusagen. Wäre aber zumindest mal ein Name, ne?
Ja.
Ob er uns direkt weiterhelfen könnte. Ja, wahrscheinlich am ehesten von denen, die momentan gerüchtet werden, weil ich sag mal, Innenverteidiger technisch höre ich da momentan überhaupt nichts. Der von dir oder von uns immer sogar viel gehypte Mattlung, der treibt sich nicht im Umfeld der Eintracht rum, so habe ich das Gefühl. Der wird wahrscheinlich eher den Weg nach Nürnberg einschlagen.
Ja, verstehe ich aber nicht. Also ja. Ich meine, wir haben zwei sehr gute Innenverteidiger am Start. Wir brauchen jemanden, der als Backup fungiert. Und da ist so jemand einfach perfekt. Den gibt's für Umme. Der ist seit einem halben Jahr vertragslos, beziehungsweise vereinslos. Der will wahrscheinlich auch nicht mehr 3 Millionen Jahresgehalt haben. Da geht was. Und ich sag mal, wenn der zu Nürnberg geht, dann würde der mit Sicherheit mit Kusshand zu uns gehen, die deutlich weniger, jetzt bin ich kurz davor, was Falsches zu sagen, die nicht ganz so tief im Abstiegssumpf hängen, die international spielen, die im DFB-Pokal noch dabei sind, keine Ahnung. Verstehe ich nicht, wie da das Argument für Nürnberg sein kann.
Ja, na gut, aber ich glaube, es hängt eher damit zusammen, dass es einfach nur ein Angebot von Nürnberg gibt und glaube ich nicht von der Eintracht. So, weißt du, darum geht's. Gut, das müssen wir halt abwarten. Ich meine, Nürnberg steht auch wirklich mit dem Rücken zur Wand. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Der Kirchhoff, der auch mal im Gespräch war, den hat's ja jetzt nach Schalke verschlagen. Bisschen schade. Ich glaube, da wird er auch keine großartige Spielzeit bekommen. Ich habe irgendwie letztens mal getwittert, naja gut, von der Tribüne auf die Bank. Viel Erfolg dazu. Oder viel Glück, ja, wie es halt ist. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, der Junge hat schon Talent. Ich hätte ihn als ehemaligen Frankfurter ja auch ganz gern hier mal bei der Eintracht gesehen. Ich verzeihe ihm da auch den eigentlich fatalen Ausrutscher in Sachen Mainz. Ne? Aber gut, da guckt man manchmal generös drüber hinweg oder sieht man da hinweg. Gut, aber was willst du machen? Ansonsten höre ich nicht wirklich viel. Ja gut, eben bei Twitter hat man das ja schon bekommen. Ich hatte das heute Mittag auch schon gelesen. Ja, ein Enyong Eno wird gerüchtet, das ist ein Spieler, den ich, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nie in meinem Leben gehört habe. Er spielt bei Ajax Amsterdam. Ja, interessant. auch wie üblich ein defensiver Mittelfeldspieler, von denen wir eigentlich viel zu viele haben und wirklich nicht viele brauchen. Ich weiß nicht, wo da der Sinn liegen soll. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir hier nur als Mittel genutzt werden, um den Marktwert künstlich in die Höhe zu treiben. Und seien wir mal ehrlich, ein Spieler, der, ja, es ist Ajax Amsterdam, aber der in der niederländischen Liga fast keine Einsatzzeit hat, der ist nicht gut genug, das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich es wirklich denke,
ja, ist auch so.
Für die Bundesliga, ja, für den Bundesliga-Abstiegskampf, ja, was es auch immer sein mag, für eine tragende Position. Und da sind selbst die 2,5 Millionen, die er Marktwert hat, zu viel. Ich denke, da ist nichts dran, der kann ruhig nach Fulham wechseln. Da ist er ja anscheinend auch im Gespräch, aber mit der Eintracht muss da nichts sein. Wer wirklich ein bisschen mehr, wo du schon ein bisschen mehr gehört hast, war ja beim Dongwon-ji, ich hoffe, ich spreche das nicht falsch aus, der ist ja momentan bei Sunderland, war letzte Saison bei Augsburg und hat dort diesen Stürmer, also spielt auch hängende Spitze Stürmer, aber kann auch links außen spielen, da könnte für die Eintracht wirklich interessant sein, war letzte Saison in Augsburg und hat da ganz gut gespielt. Da scheint vielleicht auch der BVB und selbst der VfB Stuttgart interessiert zu sein. Bin ich mal gespannt, ob wir da wirklich dauerhaft im Rennen sind. Könnte definitiv eine Verstärkung sein. Ansonsten höre ich halt gar nichts. Gerade in der Defensivabteilung höre ich sonst momentan nicht viel. Aber in Sachen Abgängen hast du was gehört, Alex?
Hab ich? Ach so, ja, also nichts jetzt aus der aktuellen. ich musste kurz das Thema wiederfinden. Ja. Nichts aus der aktuellen Stammelf, sage ich mal. Aber es zeichnet sich wohl ein Wechsel von Aykut Özer Richtung Türkei ab. Okay. Also da habe ich von einem Bekannten von mir gehört, dass es da momentan Gespräche gibt und da wohl ein Wechsel noch diesen Winter bevorsteht.
Okay, naja gut, macht ja auch, sag ich mal, durchaus Sinn. Ich meine, der ist ja Stammtorhüter bei der U23. Wenn, dann wird es aber wahrscheinlich auch ein Verkauf, gehe ich eigentlich fast von aus. Ich meine, das U19-Torhüter, glaube ich, in der Nationalmannschaft der Türkei, wenn ich das richtig sehe, ist es
ja, U19. Ich meine, ja.
Ja. Da macht er sich halt auch schon einen Namen. Du weißt ja, in der Türkei ist es immer interessant, auch Spieler mit türkischen Wurzeln zu holen. Die gelten ja dann logischerweise, selbst wenn sie einen deutschen Pass haben, nicht als Ausländer oder EU-Ausländer, sondern als Einheimisch, und er ist ja sowieso auch Türke, würde auch irgendwann mal für die türkische Nationalmannschaft spielen, wenn das passt. Wäre auf jeden Fall auch für ihn ein großer Karriereschritt. Für die Eintracht vielleicht ein bisschen schade, weil er schon ein Potenzial hat, aber auf der Torhüter-Position sind wir ja momentan sowieso sehr, sehr gut besetzt. Da sehe ich ja für ihn sowieso, zumindest als erster Torhüter, eigentlich keine Chance. Du sagst, hast nur vorhin dann gesagt, Alex, als zweiter Torhüter wird er dir halt doch ganz gut gefallen, ne?
Ja, also da sehe ich auch eigentlich mehr Potenzial als beim Wiedwald, ne? Also ich meine, der Özer ist locker nochmal 2-3 Jahre jünger, ist ein Eigengewächs, aus dem kannst du echt was rausholen. Ich meine, der hat echt einen behinderten Bundesliga-Start gehabt, das muss man sagen. Der Wiedwald hat mich mit seiner Leistung jetzt im Europapokal wirklich überrascht. Aber trotzdem, ja, weiß ich nicht. Also ich traue einem Özer ähnliche Leistungen zu wie einem Wiedwald. Und da hätte ich doch eigentlich versucht, einen Özer mehr zu pushen und vielleicht noch stärker dahin zu trainieren, als ihn jetzt gehen zu lassen.
Ja, bin mal gespannt.
Und das sind halt auch so Sachen, die verstehe ich nicht. Ne? Also wir hätten gerne mehr Eigengewächse, aber irgendeinen Fehler machen wir dann am Ende des Tages trotzdem.
Ja, du musst ja sagen, die Durchlässigkeit ist ja bei der Eintracht ehrlich gesagt nicht großartig gegeben. Also zumindest wenn du die U23 siehst, ein Kämpf kämpft sich ran. Oh meine Güte, ey, das könnte jetzt auch von Bauer sucht Frau sein. Aber wie es jetzt halt auch
ist. Ein bisschen,
ist. Ja. Ja, so ein bisschen, naja, tut mir leid. Aber Fakt ist, ansonsten ist da die Durchlässigkeit wirklich nicht da. Ich hätte es ganz gern eigentlich mal gesehen, wenn vielleicht auch ein Erik Wille ein unbedeutendes Spiel in der Euroleague macht. Ja, der ja auch im defensiven Mittelfeld spielt und auch zumindest in der U23 halt auch immer für einigermaßen gute Spiele gesorgt hat, um das mal so zu sagen. Offensiv sieht's halt ganz mau aus, also auch bei der U23. Also natürlich bieten sich wenige an und der Unterschied zwischen der vierten und der ersten Liga ist halt auch groß. Aber es kommt halt zu wenig. also man hat so das Gefühl, es kommt zu wenig. Und wie gesagt, mal schauen, ob sich ein Kittel jetzt mal wieder ein bisschen herantasten kann. Aber wie oft und wie viele Jahre besprechen wir jetzt schon den Namen Sonny Kittel? Ne?
Also für mich war Sonny Kittel raus mit seinem Einsatz gegen. Wo hat er seinen Fallrückzieher probiert?
Ja, das wird wahrscheinlich gegen Apoel Nicosia gewesen sein, ne?
War es das?
Ich gehe davon aus, ja.
Ich meine ja, ich bin mir aber auch gerade nicht ganz sicher.
Ja, anyway, das war auf jeden Fall für mich das Spiel, wo ich ihn jetzt endgültig abgeschrieben habe. Also mit der Einstellung, mit der er da reingegangen ist, ich meine, Fallrückzieher zu machen, schön und gut, kann man ihm hinterher für auf die Schulter klopfen, aber ansonsten hat er da 20 Minuten Spielzeit gehabt. Alle, die reingegangen sind, sind mit Kampfgeist reingekommen, außer ihm. Er kommt halt und trabt auf der linken Seite so ein bisschen vor sich hin in der Manie, wie es ein Kayo nicht besser hätte machen können.
Da war er.
Also von daher, genau, wir können keinen Podcast schließen, ohne vorher den Namen genannt zu haben. von daher, also auf Kittel setze ich keinen Heller mehr.
Ja.
Haben auch den Heller angebracht. Oh,
ja.
Das ist heute hier der Jahresabschluss der schlechten Wortwitze.
Ja, naja. Also wie gesagt, es ist halt auch Fakt, dass bei der U23, da hast du viele Spieler, die in der vierten Liga gut bestehen können. Wir sind ja auch momentan auf dem 9. Tabellenplatz, das ist alles relativ sicher. Ich denke, wir werden, wenn alles so weiterläuft, nicht so wirklich viel mit dem Abstieg dieses Mal zu tun haben. Aber da sind auch kaum Spieler, die sich wirklich so präsentieren, dass du sagst, der drängt sich jetzt auf. Das ist halt wirklich, das war wirklich bei einem Kampf der Fall, der halt auch über das spielerische Niveau zumindest dort verfügt hat, also weit darüber hinausgestochen hat. Da muss der Eintracht auch in Zukunft noch mehr tun, damit halt wirklich auch noch mehr Eigengewächse kommen. Alex, da hast du natürlich recht, wenn du sagst, ja, ob das dann wirklich so Sinn macht, so einen Aykut Özer dann wegzugeben, und wollen wir nicht lieber den Aykut Özer als zweiten Torwart?
Ja, aber vielleicht machen wir da ja auch noch irgendwas falsch. Also ich meine, woran liegt das denn, dass die Durchlässigkeit bei uns nicht gegeben ist? Wir haben x Millionen Euro in ein Nachwuchszentrum investiert, was auch wirklich jetzt auch schon Preise gewonnen hat. Also da haben wir ja wirklich nichts Schlechtes gemacht. Aber woran liegt es denn, dass immer noch, naja gut, ich meine, es ist jetzt erst 2 Jahre da, aber es kommt ja auch nichts. Und dann Leute wie in Kittel schaffen es einfach nicht, von der Mentalität her sich durchzusetzen. Nehmen wir die Jungs nicht genug mit an die Hand? Fehlt da noch irgendwas? Vielleicht müssen wir da auch mal ein bisschen besser noch arbeiten. Woran liegt es, dass so viele Talente auch, nach Hoffenheim gehen? Also hier aus dem Ort zum Beispiel gibt es den Niklas Süle, der hier bei uns in Waldorf gespielt hat und der halt relativ früh auch schon zu Hoffenheim ins Jugenddings da gewechselt ist. Also der hätte ins Stadion zur Eintracht, hätte der, keine Ahnung, 5 Minuten gehabt und hätte zu Hause wohnen bleiben können.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ehrlich gesagt, man sagt ja immer so, ich glaube 4-5 Jahre sind eigentlich so das Durchschnittliche, bis sich so ein Jugendzentrum halt auch auszahlt. Vielleicht sind es sogar noch mehr, ich weiß jetzt nicht genau. Aber die Eintracht, das ist ja nicht so, als wären wir jetzt irgendwie ein Dorfverein und hätten jetzt mal mit, wie Hoffenheim, einfach mal mit Jugendförderung angefangen. Das gibt's ja schon länger. Ich weiß nicht, aber ich glaube, also zumindest, das ist natürlich eine sehr subjektive Sichtweise, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass in großen Teilen auch nicht die Eier vorhanden sind, um junge Talente, die es gibt, und die es gibt auch bei der U19 der Eintracht und auch bei der, vielleicht auch bei der U23, aber auch gerade auch bei der U19, einfach mal reinzuwerfen. Ne? Also ich meine, ganz ehrlich, wie schwer tut man sich damit, einen Kittel einfach mal spielen zu lassen? Also nicht nur einen Kittel. Stendera war wirklich der Ausnahme, weil Stendera, der hat irgendwie gut reingepasst und der hat auch seine Chance dann vielleicht auch eher genutzt. Aber ansonsten ist es auch nicht so, dass man jetzt mal, du hast jetzt dummerweise Hoffenheim angesprochen und irgendwie muss ich Hoffenheim jetzt auch als Beispiel nehmen. Dafür, das ist ein Haufen unbekannter Leute, das ist ein Haufen von Spielern, die sich noch nicht 4-5 Jahre in der Bundesliga bewiesen haben, aber die irgendwie trotzdem ihren Mann stehen. Wer sagt denn, dass der ein oder andere U17-Spieler, U19-Spieler der Eintracht nicht vielleicht auch mal schaffen würde, ein positives Zeichen zu setzen? Ja, ich meine, gut, ein Luca Waldschmidt, der wird auch wieder immer angeführt, wenn es darum geht, ja, wir haben doch einen im Sturm. Ja, ich meine, der ist natürlich erst 17, aber ich meine, probieren kannst du es ja mal. Und viel schlechter als die Offensivbemühungen der Eintracht kann es auch in Zukunft nicht werden, ja. Weiß nicht, vielleicht traut man sich da in einer gewissen Weise auch einfach nicht wirklich zu sagen, ich probier's mal. Wo, ja, was übrigens auch wieder darauf zurückzuführen ist, ohne dass wir das, ich finde es ganz, ganz interessant, eigentlich ganz gut, dass wir das Thema noch gar nicht angesprochen haben, aber da muss man vielleicht auch dem Trainer oder so ein bisschen mal an die Nase fassen. Ne? So, jetzt bin ich ruhig.
Ja, brauchst du gar nicht ruhig zu sein, hast du ja im Prinzip recht. Ja, ist sicherlich auch eine Trainerfrage.
Ja, wobei, also auf Twitter habe ich gerade gelesen, die Verantwortlichen geben sich mit zu wenig zufrieden. Und ja, ich glaube, da ist halt echt was Wahres dran. Wenn du über Jahre hinweg dich oben an die Spitze stellst und einfach vorbetest, dass mehr als Platz 13 realistisch nicht drinnen ist, dann geht's halt nicht.
Damit sind wir so, dann ja voll auch in dieser Diskussion zwischen einem Fee und einem Bruchhagen drin, wo ein Fee hingeht und sagt, ihr müsst auch mal ein bisschen was investieren und mal ein bisschen was riskieren. Und gerade jetzt das Thema im Europokal bringt ja auch ein bisschen Spielraum. Und ein Heribert, der halt seit Jahren diese Predigt, diese Leier bringt, von wegen, das ganze Thema ist festgesetzt und wir kommen da nicht raus, und jeden Cent zweimal umdreht. Ja. Da prallen halt einfach zwei Welten aufeinander.
Ja, aber die Frage ist, was auch jetzt passiert, ne? Also ich meine, im Prinzip, wenn du dir jetzt nochmal zurückkommst auf den Artikel, den der Stefan heute geschrieben hat, der hat ja heute im Prinzip, keine Ahnung, wahrscheinlich hat der Heribert ihm persönlich das in die Feder diktiert. das war ja die bruchhagensche Leier, zu Papier gebracht. Aber auf der anderen Seite hat er ja auch recht. Nur was geht denn dann jetzt im Verein vor? Sagt ein Bruchhagen jetzt, siehste Fee, ich hab's dir ja gesagt, und freut sich im Endeffekt noch, dass er jetzt recht behalten hat? Weil das ist ja eigentlich eine logische Konsequenz daraus, weil der Fee ja derjenige war, der gesagt hat, wir müssen das mal versuchen zu durchbrechen. Und es ja eigentlich 2012 auch geschafft hat. Und 2013 sieht es aber jetzt auch schon wieder ganz anders aus. Und jetzt sagt ein Bruchhagen, siehste Fee, hast keine Ahnung, ich hab recht. Weil dann ist es halt klar, warum wir nicht vorwärts kommen. Also wenn so eine Denke irgendwo da ist, und ich meine, die muss ja irgendwo entstehen.
Die Führung
drängt sich ja auf.
Ja, aber die Führung eines Bundesliga-Vereins muss auch immer zum Ziel haben, eine Weiterentwicklung voranschreiten zu lassen. Es muss immer das Ziel sein, den Verein kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und das ist halt das Problem. Für mich greift das Argument halt nicht, ja, ist zementiert und so weiter und so fort. Wir haben gesehen, dass es nicht alles in Stein gemeißelt ist. Allein dadurch, dass wir fast die Champions League verpasst haben in der letzten Saison und in die Euroleague gekommen sind. Natürlich gibt es immer wieder Ausrutscher von anderen Vereinen. Ganz ehrlich, wie Bremen momentan auch immer wieder abkackt. Was ist für eine Scheiß Leistung von Bremen auch teilweise ist. Also wer hätte vor 4 Jahren gedacht, dass Bremen mittlerweile eigentlich ja vom Leistungsvermögen sogar unter der Eintracht steht, ja? Natürlich jetzt nicht in der Tabelle, ich weiß gar nicht, wo die ihre Punkte her haben, ja. Aber von der Leistung her ist Bremen ja noch schlechter. Da gibt es noch einige, ganz ehrlich, selbst Stuttgart, und die waren vor ein paar Jahren noch in der Champions League und so weiter und so fort. Also es ist nicht alles fest zementiert, aber man muss kontinuierlich da weiterarbeiten. Und deswegen ist es auch zu kurz gedacht zu sagen, jetzt, wenn das jetzt wirklich ein Fee sagt, ja, ich brauche jetzt viel Geld, ich investiere in neue Spiele. Wichtig ist es. Ein Teil des großen Topfes von 8 bis 10 Millionen. Und nimm 2 Millionen. Nimm 2 Millionen, die musst du investieren, um, nicht in einem Jahr, aber innerhalb von mehreren Jahren, aber die nimmst du jetzt als Vorleistung, um ein Scouting-System zu entwickeln, zu sagen, dass wir haben da einen Mann, wir haben in Österreich einen Mann, und, der immer guckt, weil es gibt, ich will nur mal eins sagen, Österreich ist nicht so die größte Fußballnation. Aber es gibt in Österreich viele, viele gute Fußballer. Und das haben andere deutsche Bundesliga-Vereine auch schon entdeckt. Es wird nicht überall einen Alaba geben. Aber das Training in Österreich und die Jugendausbildung ist sehr gut. Und wenn wir da einigermaßen früh unsere Augen drauf haben, dann werden wir den einen oder anderen richtig guten Spieler bekommen. Und das gibt's auch in anderen Ländern. Also ich will nur mal im europäischen Ausland gucken. Und da musst du aber die 2 Millionen musst du nehmen und musst sagen, okay, ich baue mir mein Netzwerk auf, und die für die nächsten 2 Millionen, das ist für die nächsten 5 Jahre, habe ich 5 neue Angestellte. Und dann kommt aber auch was. Dann hast du vielleicht einen Spieler aus der österreichischen zweiten Liga, der ganz gut ist, und da kommt einer vielleicht aus der zweiten Liga in den Niederlanden. Das können trotzdem gute Spieler sein, die der Eintracht weiterhelfen, aber die haben halt nicht den Namen.
Also ich gebe dir in vielen Punkten recht, aber ich möchte bitte keinen Scout in Österreich sitzen haben. Also ich meine, was hat denn Österreich außer Alaba hervorgebracht?
Also ich
jetzt sag nicht Rossiner.
Was?
Jetzt sag nicht Rossiner.
Nö, Rossiner hätte ich jetzt gar nicht genannt, aber wie kommst du jetzt auf Rossiner?
Naja, weil also der ist ja jetzt mit Hoffenheim in Verbindung gebracht worden, stand kurz vorm Wechsel in die Bundesliga, hat ja für die Austria das ein oder andere Tor geschossen.
Von daher ist es ja
schon jemand, den im Moment viele Leute so irgendwie in
ja, aber das ist so wieder,
aber ansonsten
das ist so wieder der typische offensichtliche Hype. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt ich finde den Heinz Lindner ist ein sehr, sehr guter Torhüter. Das ist der erste Torhüter bei Österreich. Ich muss auch sagen, der Kevin Wimmer, der spielt momentan bei Köln. Das ist 21 Jahre Innenverteidiger. Das ist ein richtig bockstarker Verteidiger. Jetzt finde dieses dämliche Wort bockstark. Ich hasse es immer, wenn es auf Twitter gesagt wird. Jetzt habe ich es mir aber schon angewöhnt. Unfassbar. Ja, immer wieder
übel bockstark. Und ich fand es gar ja, nicht. Ich fand's gar nicht.
So fürchterlich, ja.
Ja.
Okay, alles klar. Naja, also das ist ja,
also
ein
ich
Typ,
weiß nicht, also ich
Willi Kaflack ist ein Spieler.
Ich finde, Österreich wird komplett überschätzt.
Ja, siehst du? Ich sehe es halt komplett anders. Ich weiß nicht, irgendwie auch der Alexander Dragovic, ich finde es so schade, dass der Typ momentan bei Dynamo Kiew spielt. Das ist ein Spieler, der könnte in der Bundesliga als Innenverteidiger 22 Jahre, könnte er bestehen. Das ist ein richtig guter Verteidiger. Wenn ich Dortmund wäre, ich habe momentan Innenverteidigerprobleme, dann nehme ich mir den Alexander Dragovic, dann gebe ich den Kiew-Menschen 10 Millionen und dann habe ich einen guten Innenverteidiger. Also, die haben schon richtig gute Leute. Und der Alaba ist natürlich ein Jahrhunderttalent, das ist immer ganz klar. Aber es gibt auch andere, selbst der Slatko Junusovic, das ist schade, dass er verletzt ist, aber das ist auch einer in Bremen, das ist ein guter Mann. Also ich finde, die haben schon einige und wenn ich jetzt mal anfange und sage, Spieler, die nicht Nationalspieler sind, da gibt es zum Beispiel einen Lukas Hinterseher, den würde ich mir mal angucken, oder den Philipp Zulechner. Okay, ihr merkt, ich gucke ein bisschen öfter die Bundesliga in Österreich. Ja, der Philipp Zulechner spielt beim Dorfverein in Gröding, der hat 15 Tore in 20 Spielen geschossen. Ich weiß ganz ehrlich, das mag nicht der größte technische Spieler sein, aber manchmal muss ein Torjäger auch mal einfach wissen, wo das Tor steht. Und das sind halt, dafür sind sie ganz gut. Ja.
Okay. Also die brauchen doch gar keine Scouts, die brauchen doch von uns eigentlich nur eine Liste, wen sie anrufen sollen. Wenn ich mir deine Aussagen gerade so anhöre.
Ja, ich würde mir zumindest von einem kleineren Verein, hier ganz ehrlich, wo ist die Zeit des Probetrainings geblieben? Also lade doch mal ein.
Natürlich.
Weißt du, einfach mal Probetraining mal angucken, ob er ins Team passt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr möglich. Ich glaube, die Zeit des Probetrainings, wo ich sage, ich lade mir einen aus Österreich ein, dann gibt es viel
doch,
zu vieles.
Hatten wir doch.
Wann denn?
Wir hatten doch zum Probetraining da aus Österreich Paul Scharner.
Ja, das war ein bekannter Name. Echt, der war auch sogar beim Probetraining. Ich habe mir gedacht, der wäre so ein
Fälscher. Nee, ich meine, der wäre beim Probetraining gewesen.
Ja, und dann, wen hatten wir denn noch zum Probetraining da?
Er hat sich ja natürlich ausgezahlt, dass er zum HSV gegangen ist.
Nee, ich glaube, wir wollten ihn nicht.
Ah, okay, alles klar.
Naja, also gut. Ich wollte ihn damals auch nicht.
Okay, also ich glaube, der Eintracht hat auf dich gehört. Ein weiser
ja, also, Auf der einen Seite finde ich es ja manchmal schade, dass uns irgendwie so der Assi im Team mal ein bisschen abgeht. Also da könnte halt, also Assi ist jetzt ein sehr negativ angehauchtes Wort, der Charakterspieler im Team fehlt. Aber auf der anderen Seite ein Scharner hat es dann doch nicht sein müssen.
Ja, du musst das Mittelding finden. Trotzdem, wenn du das Thema jetzt ansprichst, ich merke, es wird heute der unendliche Podcast, ja, die unendliche Podcast-Geschichte, ja. Wir sind jetzt, glaube ich, schon seit anderthalb Stunden am Palavern. Der Tizian André hier bei Twitter, der hatte auch geschrieben, es fehlen vielleicht die extrovertierten Spieler in der Mannschaft. Ich stimme, das muss ja jetzt auch kein Paul Scharner sein, aber ich stimme dem dieser These doch irgendwo schon zu. Also natürlich, Fußball ist mittlerweile ein Sport der beliebigen Charaktere geworden. Ich denke, das ist gerade im Mittelklasse- bis obere Mittelklasse-Bereich absolut der Fall. Schau dir unsere Nationalmannschaft an. Das ist ehrlich gesagt so. Wen hast du da noch als Typ? Es gibt kaum Typen noch. Also selbst der Neuer, der ein Torhüter ist, und der hat noch Eier, der hat wirklich noch Eier, der Neuer, ja. Aber da sind sonst viele so beliebige Spieler, vielleicht sogar noch ein Mertesacker. Aber wenn ich heute schon Mertesacker als Typ nehmen muss,
der wär bitte nicht.
Jahren, ja, nein, aber das wäre vor 10 Jahren ausgelacht.
Genau.
10 Jahren.
Genau, vor 10 Jahren wäre er nämlich der Durchschnittstyp gewesen.
Genau. Mhm. Und heute würde ich sagen, okay, der spricht mehrere Sprachen, das ist ein smarter Kerl und so. Ja, das kommt mir ganz gut. Heute würde er dann wahrscheinlich noch die Flagge hochhalten. Aber de facto musste auch drüber lachen. Also, deswegen werden wir auch in 10 Jahren noch keinen Weltmeisterschaftstitel holen, weil, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Ja. Aber und bei der Eintracht, da fehlt das natürlich auch in einem gewissen Bereich. Da fehlt natürlich auch so diese klare Identifikation zu den Fans. Ja, was das eine geht mit dem anderen einher. Ja. Also viele Spieler, die irgendwie markant waren, die vielleicht auch unbequem waren, hatten aber auch eine klare Identifikation zu den Fans. Das gab es relativ oft. Ich meine, so ein Ibrahimovic, kannst sagen, was du willst, ja. Aber natürlich ist es irgendwo ein Vogel und das ist auch der findet sich auch besonders geil, aber ehrlich gesagt ist auch ein geiler Spieler. Und wer den nicht in seinem eigenen Team haben will, der muss nicht alle Latten am Rost haben. Aber der hat auch für die Zeit, wo er bei seinem Verein ist, hat er eine ganz gute Verbindung zu den Fans, wenn die ihn gut aufnehmen. Ja, ich meine, das ist auch wieder sowas, ja. Weiß nicht, wenn ich heute irgendwie so ein Toni Kroos sehe, ganz ehrlich, ja, das ist ein wunderbarer Fußballer, aber das ist wirklich ein wunderbarer Fußballer, was der teilweise für Pässe spielt, aber ich habe den auch noch nie bei den Party Bayern, ja, auf der Bühne gesehen oder so.
Ja. Die Party Bayern.
Ja, ist doch so, ja, Weltmeister und so ein Spaß, ja, also, aber da gibt's so viel, ich kann das ganze Raster runtergehen, ja, und auf kleinem Niveau ist es bei der Eintracht genauso, und so einer wird uns halt auch gut tun, so einer, und das ist halt auch so ein Ding, du brauchst keinen solchen Spieler in Hoffenheim, da gibt's nix. Da gibt's keine großartigen Fans, die sich Identifikation wünschen. Ja, die haben ja selbst keine. Aber die Eintracht ist immer ein Verein gewesen, der die Figuren gesucht hat. Ja, der die Identifikationsfiguren dringendst gesucht hat. Wie wir bis jetzt schon mit einem Oka Nikolov versucht haben, hoch zu stilisieren. Und die Eintracht und gerade auch die Fans brauchen eine Figur, an der sie sich aufrichten.
Hattest du eigentlich immer, auch wenn du einen Amanatidis nimmst, ne? Also ich meine, das war jetzt auch kein Weltklasse-Stürmer.
Nein, aber es ging nicht darum. Es ging darum,
genau. Alles es ging um den Charakter.
Hm. Ja, es ging um dieses Gefühl und deswegen versuche ich das jetzt hier schon immer wieder zwangsläufig und in dem nächsten Beitrag, den ich schreibe, werde ich es auch wieder probieren, irgendwo den Schwegler irgendwo so auf dieses Niveau hochzuheben, auch wenn er das auch nicht ist. Aber da sehe ich wenigstens eine gewisse spielerische Klasse, die über dem Durchschnittsniveau steht. Ja, aber die Eintracht und auch die Fans, die brauchen so eine Identifikationsfigur und das fehlt halt schon. Und es ist gerade in gewissen Problembereichen, Problempunkten, wenn es nicht so gut läuft, ist es immens wichtig, wenn du jemanden hast, sei es nur nach außen, wo du denkst, der haut auf den Tisch.
Ja, Roberto hat es gerade bei Twitter geschrieben und ich stimme mit ihm da überein, nach so Charakteren von Spielern oder nach so Figuren suchst du halt auch immer nur dann, wenn es gerade mal nicht rund läuft in der Mannschaft. Wenn wir jetzt auf Platz 5 stehen würden, würde keiner nach so Charakteren suchen und würde sie auch nicht verlangen. Also das ist halt auch nur so eine kurzweilige Geschichte.
Nein, weiß ich nicht. Also gerade dieses Fan-Thema haben wir ja relativ oft. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass wir unser Spiel zu verbessern und um besseren Fußball bieten zu können, so jemanden in der Mannschaft brauchen. Aber ich glaube einfach, dass der Verein so jemanden braucht.
Auch das Team. Sorry, wenn ich dich gerade unterbreche. Ich will das nur kurz, ich will meine Sichtweise nochmal ganz kurz schildern. Platz 5, ja, okay. Aber wir kommen jetzt in die Playoff-Phase. Ja? Und da ist es ganz wichtig, dass du irgendwie geartete, besondere Spiele hast, die den Unterschied ausmachen. Und da, genauso auch im Abstand, auch selbst wenn wir um die richtig heißen Knacker spielen. Ich sag's mal so, ich denke, wir würden diese Diskussion auch führen, wenn wir noch knapper an der Champions League gescheitert werden. Weil Fakt ist, dass solche besonderen Spiele auch den Unterschied im positiven Sinne noch ausmachen können. Auch den Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 4 noch entscheiden können. Deswegen, also ich sehe das irgendwie in Verbindung, wollte ich nochmal kurz sagen. Sorry. Jetzt ist jeder raus, ne?
Ja.
Sorry.
Ja.
Ja, ich meine, was willst du zu dem Thema noch groß sagen? Also da lutschen wir jetzt seit einer Stunde durch.
halten es aber ganz schön lange aus.
Ja, das ist.
Ja, wir kommen ja auch vom Tausendsten aufs Millionste. Ja. Also eigentlich ist die große Überschrift Eintracht nicht professionell genug. Mhm. Immer noch.
Nicht professionell genug. Und irgendwie, jetzt haben wir es dann noch, und auch nicht fannah. Eigentlich alles für den Arsch.
Nicht alles für den Arsch, aber es fehlt halt überall noch ein Tacken.
Ja, genau. Ja. Und ja, ich suche halt irgendwie so nach dem Besonderen. Ja, ich weiß, ich habe mir gar nicht die Gedanken eigentlich großartig gemacht, aber mir gefällt es dann immer wieder auf, dass ich schon nach dem besonderen Spieler bei der Eintracht suche, der Identifikationsfigur ist. Und da ist es auch egal, ob du jetzt gegen Abstieg kämpfst oder auf Platz 4 oder 5. Also gerade auch, wenn es das Zwischenglied zwischen Mannschaft und Fans ist.
Also den einzigen, den ich da ein bisschen sehe, ist immer wieder ein Sebi Jung. Mhm. Aber das wäre also eigentlich ist der Sebastian Jung auch einer dieser typischen neuen Fußballer-Generation. Sehr diplomatische, smarte Jungs. Da zähle ich ihn auch zu. Also ich habe nichts gegen ihn. Ich mag den total. Ich bin saufroh, dass wir ihn in der Mannschaft haben. Ich halte den für einen super rechten Verteidiger. Leider momentan auch nicht auf dem Höhepunkt seiner Leistung. Aber der Einzige, der wenigstens noch einen Funken versteht, was in so einer Fankurve vor sich geht. Und der ab und zu mal sagt, Leute, ihr müsst noch mal. Auf ihn hört zwar keiner, aber er probiert's.
Ja, ich habe auch so manchmal das Gefühl, als wäre der Kevin Trapp. Also so, ich immer hätte immer mal wieder so Momente.
Auf Twitter.
Wie, der Kevin Trapp ist auf Twitter?
Oder auf Facebook.
Also, Facebook.
In diesem Internet.
Ach so, nee, also mir kommt auch so, keine Ahnung, so vor Ecken oder so, wenn man noch versucht, irgendwie ein bisschen Stimmung zu machen. Das sind so Kleinigkeiten, dann habe ich das Gefühl, aber ich mache mir da auch keine Illusionen. Ich glaube, dass der Kevin Trapp, wenn wir die nächsten 2 Jahre nicht wieder international spielen, Elfback ist. Ja, also keine Ahnung. Ja. Ja, und wenn wir absteigen, ist der nächste Saison weg. Das ist jetzt ja gar nicht böse gemeint, der kann ja auch mehr und so weiter. Und so
ja, fort. Das ist bei ihm, wie auch bei bestimmten anderen Persönlichkeiten, relativ wahrscheinlich, dass die bei einem potenziellen Abstieg relativ schnell woanders sind.
Und ich sage ganz ehrlich, und jetzt habe ich auch wieder, jetzt bin ich mir gerade die Mannschaft vor dem geistigen Auge durchgegangen, irgendwo ist der Zambrano ja auch so ein Typ, wenn ich eigentlich das kritisiere, irgendwo ist der Zambrano ja Typ, ist ja ein Typ, der mich mal selbst zwar manchmal aufregt mit seinen Aktionen, die er da bringt, wobei seine letzten Spiele wirklich ziemlich souverän waren, mir auch gut gefallen haben, aber wenn ich schon sage, okay, ich suche einen Typ, dann muss ich kritisch vor meinem eigenen Auge mir dagegen halten. Na gut, eigentlich ist ja der Zambrano so ein Typ.
Ja, der Sprache leider nicht spricht.
Mal mehr, mal weniger.
Ich meine, du hast mit Russ hast du auch noch so einen Brachialtyp da drin, der reingeht. Und eigentlich ist der Lahnich auch so ein Brecher.
Ja, Lahnich ist halt so das typische Babyface-Gesicht, ne? Der kann auch mit 40 noch bei Grey's Anatomy mitspielen, ne? Aber weiß nicht, ist schwierig, wir tun uns schwer, man merkt, dass wir haben jetzt schon länger nicht mehr miteinander gesprochen, es gibt auf allen möglichen Ebenen Felder zu beackern, ja. Aber so eine Lösung haben wir auch noch nicht.
Ich glaube, das wird auch schwierig, da die Lösung schlechthin zu finden. Also
ich denke, es ist natürlich. Ja, ich glaube, wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen in eine
Ecke verrannt, aus der wir nicht mehr rauskommen.
Naja, ich glaube, so eine Art geistiges Dilemma, weil wir eigentlich ganz gerne wollen würden, dass es mit der Eintracht wieder bergauf wird, geht, aber keiner so wirklich weiß, wie es weitergeht, weil, sagen wir mal realistisch, ich meine, nehmen wir jetzt einfach mal die kürzeste Zeit, die jetzt vor uns liegt. In ein paar Tagen beginnt das Transferfenster, werden Gerüchte natürlich noch kursieren.
Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Da habe ich auch
keinen Bock darauf, jetzt irgendwelche Spekulationen nachzuverfolgen, irgendwelche Namen permanent von irgendwem wieder irgendwas zu hören, was er irgendwo gelesen hat, was irgendein Hornochse auf dieser Welt irgendwo gesagt hat. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will irgendwann eine Pressemitteilung sehen und da einen möglichst attraktiven Spieler lesen. Fertig. Ansonsten kann mich die Transferperiode mal.
Ja, und was passiert parallel? Die Spieler kommen langsam wieder zurück. Bald gibt es dann auch ein Trainingslager in Dubai, wenn ich das richtig gesehen habe, spielen wir auch gegen Schalke. Testspiel, okay. Aber wichtig ist halt auch, dass die Lösung, dass die Probleme, die jetzt am vordergründigsten sind, und das sind die Probleme, sag ich mal, in der Offensive. Also ich sehe sie primär in der Offensive, oder seht ihr das eigentlich vielleicht auch grundsätzlich anders? Also für mich ist es primär in der Offensive, dass die Eintracht einfach auch zu wenig Torchancen kreiert. Ich meine, gegen Augsburg waren die Möglichkeiten ja da, die Freiräume gab es, ja, aber irgendwie wurden die nicht genutzt.
Also ja, ich glaube, wir haben halt ein Problem auf links und in der Mitte.
Okay.
Also ich glaube, dass wir mit rechts, wenn Aigner wieder fit ist, sowieso die Bestbesetzung haben. Also dann mit Schröck auch eine gute Alternative. Auch ein Celozzi kann die Position gut spielen. Ich möchte Jung in meinem, ich möchte Rode da bitte nie wieder sehen müssen. Aber auf links ist halt echt mau. Also Banetta kann, aber ist halt nicht so der Aktivposten. Da ist jemand, der in der Mitte deutlich besser klarkommt. Also das ist nicht so der typische Flügelflitzer. Und deswegen hätte ich gerne einen offensiven Mittelfeldspieler, der auch links kann. Also es muss kein reiner Linker sein, sondern einer, den du auch auf links stellen kannst, der vielleicht auch mal Mitte kann. Ja. Und ich hätte gerne einen vierten Innenverteidiger, wie es jeder andere Verein auf dieser Welt hat. Nur wir nicht. Ja. Wir haben zwei plus Russ.
Das wäre mal gar nicht so verkehrt, ne?
Ja, aber wie gesagt, keinen Bock auf großartige Diskussionen und rumlamentieren, wer wo wen gelesen hat und wer wen wo gehört hat. Ich möchte Pressemitteilungen sehen mit fertigen Transfers ohne irgendwelche Cutlets-Geschichten, die sich über 80 Millionen Wochen ziehen. Kommt der nicht? Habe ich jetzt schon keine Lust drauf.
Und werden also.
Ja, da wird es aber einige von geben. Also da kannst du dich von dem. Klar, das will keiner so richtig, aber da kannst du dich im Prinzip schon von verabschieden. Diese ganzen Diskussionen, Gerüchte etc. wird es massig geben.
Weil werden denn neue Spieler dann de facto auch der Weg zur direkten Verbesserung? Ich weiß nicht, ich stelle mal die Frage, weil ich meine, irgendwie.
Marvin, also du stellst auch echt heute extrem schwere Fragen und ganz viele davon.
Ja, ich weiß, ich bin mir einfach momentan. Ich
meine, das ist der Weg der Verbesserung. Na klar, es ist der erste Schritt dahin. Aber es müssen halt auch Verletzte wiederkommen und es muss halt auch jeder der anderen zurück zu seiner Form finden. Es hilft uns nichts, wenn wir jetzt auf einer Position eine Lücke geschlossen haben, aber weiterhin ein Rode seiner Form hinterherläuft, weiterhin ein Meier nicht das abruft, was er kann, weiterhin ein Aigner verletzt ist, weiterhin ein Jung nicht so spielt, wie er spielen kann. Also es muss alles dazukommen. Und dazu hilft hoffentlich auch die Winterpause und dazu hilft hoffentlich auch das Trainingslager. Aber zum Trainingslager sollten halt auch alle wieder fit sein.
Ja, das müssen wir mal hoffen. Ne? Ich meine, auch gerade so ein Marco Rust, der in den letzten Spielen echt teilweise Gold wert war. Ne? Es war auch bitter, dass er dann gefehlt hat jetzt im letzten Spiel noch. Da gibt's wirklich einige, die wieder zurückkommen müssen und dann müssen wir hoffen, damit es besser läuft. Ich meine, wirklich wichtig ist halt jetzt, dass die Eintracht schnellstmöglich sind. Jetzt mal so kurzsichtig. Ich meine, wir haben ja viel und lang ausgeholt. Gerade auch ich, wenn es um die weitere Sicht der oder die weitere Zukunft der Eintracht geht, aber jetzt ganz kurzfristig ist wichtig, dass die Eintracht halt einfach endlich wieder anfängt, auch zu Hause zu gewinnen.
Ja, das wäre mal ein guter Schritt. Da hätte ich vor allen Dingen auch mal wieder Bock drauf.
Ja, ich auch. Ich meine natürlich, man lässt sich dann vielleicht mal, oder ich habe mich ein bisschen davon blenden lassen, naja gut, okay, wir haben ja Europa League, den eines ein oder anderen Mal einen Sieg geholt, oder eigentlich fast immer zu Hause, ja. Aber was, ja, es hört sich so platt an, dafür zahle ich auch 2 Euro, aber was wichtig ist, ist halt, dass wir auch in der Bundesliga endlich mal wieder Siege holen, ne? Und gerade die ersten Spiele, ich meine, wenn du überlegst, du spielst zu Hause gegen die Hertha, eigentlich, ja gut, wir haben uns da auswärts 1-6 abschlachten lassen, in grauseligster Manier, aber darum kannst du auch Motivation ziehen, kannst sagen, denen zeigen wir es jetzt gerade erst andersrum, ja, und dann das zweite Heimspiel, ich rechne die Auswärtsspiele jetzt gar nicht mit, weil das sind so potenzielle Null-Punkte-Spiele jetzt gegen Bayern und Dortmund, okay, ja, aber zu Hause danach gegen Braunschweig, wenn du gegen Braunschweig nicht gewinnst, dann kannst du dich sofort vom Spielbetrieb abmelden, dann brauchst du überhaupt gar nicht mehr antreten, das sind halt alles so Dinge. Da musst du auch 6 Punkte holen, da gibt's auch kein Lamentieren und da muss die komplette Konzentration drauf sein, ja?
Ja.
Und natürlich, das hängt, und das geht nur, wenn jeder auch wieder an seinem Leistungsniveau kommt, was er eigentlich imstande ist, wobei ich mir mittlerweile echt schon die Frage stelle, so bei so einem Linksverteidiger wie Bastian Oczipka, der in der letzten Saison richtig gut gespielt hat und diese Saison überhaupt nicht auf die Beine kommt, war er vielleicht gar nicht so gut wie er, oder war das nicht nur ein ungewöhnliches Hoch? So bei einigen Spielern habe ich das Gefühl, aber bei Oczipka, der ja mittlerweile auch nur noch auf der Bank sitzt, spricht schon eine deutliche Sprache. Ich hoffe, dass halt da...
Die Vermutung kommt halt relativ schnell, dass es halt einfach mal ein glücklicher Zufall war, der jetzt einfach relativ abrupt sein Ende gefunden hat.
Ja, es war ja schon anzumerken, dass ein Oczipka, der in der Hinrunde immens viele Assists gehabt hat, die hat er dann in der Rückrunde auch nicht mehr gehabt. Ne? Also da ging's schon andersrum. Im Endeffekt kann man sagen, rein Bundesliga-technisch war das Jahr 2013 kein erfolgreiches für die Eintracht. Wenn nur das Jahr gesehen, da muss ich am Sunny 2.1 ja auch vollkommen recht geben. Der Trend ist jetzt nicht wirklich positiv. Ne? Aber gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe halt, dass das Trainingslager die ein oder andere Kraft freisetzt. Ist die Sonne
ja das so denke ich halt auch. Also den einen oder anderen Transfer jetzt in der Winterpause machen, die Jungs mit ins Trainingslager nehmen und da noch ein bisschen Kraft tanken und vor allen Dingen auch wieder mit dem vollen Kader aus dem Trainingslager zurückkommen, weil, also ich meine, wir haben ja eh nicht den größten Kader und wenn da dann noch viele Verletzte drin sind und dann einfach nochmal neu durchstarten.
Ja, ein paar frische Ideen mit reinbringen.
Genau.
Ja. Und vielleicht auch wirklich mal hinter gewisse Fragezeichen auch mal ein Ausrufezeichen setzen. Also sei es dieses latente und unfassbar nervige Sebastian Rode-Thema, einfach mal einen Punkt dran machen, einfach mal sagen, okay, ich gehe, wechsle jetzt da und dahin. Dann weißt du, einfach mal den Spekulationen eigentlich den Wind aus den Segeln nehmen. Ja. Einfach, weißt du, wo du sagst, okay, das ist jetzt, weißt du, ich glaube, keine Ahnung, ob er wirklich seine geistige Probleme damit hat oder Konflikte, dass er jetzt irgendwo hinwechselt, das weiß ich gar nicht. Aber damit du diese Dinge einfach mal ausräumst, weil ein Rode, der ist meilenweit unter seiner Form und vielleicht würde ihm das einfach mal helfen, ein bisschen Klarheit und dann auch eine ganz gute Rückserie spielen, dann ist Schluss und gleichzeitig vielleicht auch mal ein bisschen mehr Eier in der Hose haben und sagen, so ein Marvin Bakkerlords, die Spiele, die hier reingekommen ist, immer ganz ordentlich, außer vielleicht mal ein bisschen mehr Einsatzzeit geben, vielleicht mal wirklich probieren, mal ihn von Anfang an zu stellen. Da muss halt mal wieder ein bisschen mehr Esprit rein, habe ich das Gefühl. Und die Eintracht muss anfangen, die grundständigsten Dinge des Fußballspielens zu beherzigen und einfach mal gescheite Freistöße und Ecken schießen. Das ist auch so ein Ding. Das vergisst man ja immer wieder.
Ja, jetzt kommt nicht mit dem Standardthema, dann sitzen wir in der Stunde noch hier.
Nee, ich will nicht nur mal, ja, sorry, das anspreche, aber gegen Augsburg war es auch wieder ganz
ja, natürlich.
Weißt du, das sind so Dinge und das kreide ich übrigens auch im Fehl irgendwo an, dass sowas andauernd nicht funktioniert, ja. Also weiß ich.
Ja klar, wenn du es schaffst, die Chancen nicht aus dem Spielerischen herauszuholen, dann hast du ja als einzige Möglichkeit nur noch auf die ruhenden Bälle zu setzen. Und da machen wir definitiv zu wenig draus, das ist richtig. Da würde vielleicht auch ein neuer Mann, der da mal irgendwie so ein kleiner Wortführer ist, ein bisschen mehr was reinbringen. Ja. Da haben wir vielleicht auch an der Stelle zu wenige, die dann mal den klaren Ton angeben. Aber die allein werden es halt auch nicht richten. Wir müssen halt auch ein bisschen, wie du schon vorhin angedeutet hast, in die langfristige Planung einsteigen und halt auch mal in den Invest gehen. Und da, glaube ich, werden harte Gespräche an irgendeinem Tisch, in irgendeinem stillen Kämmerlein geführt werden müssen, die jetzt aber auch sehr schnell passieren. Ansonsten wird das Ende der Saison nächstes Jahr aber auch verdammt eng für uns.
Naja, ich meine, du musst eine langfristige Planung haben, das fängt aber jetzt auch an. Allein Fee und sein Vertrag, beziehungsweise Fees Vertrag, läuft am Ende der Saison aus. Da muss man sich jetzt auch im Winter schon Gedanken machen, will ich ihn verlängern, will ich ihn nicht verlängern. Und ich denke,
das Thema hast du ja nicht nur bei Fee, du musst ja auch gucken, was passiert mit einem Meier in dem Sommer. Meier, du musst dieses Rode-Thema endlich, wie du schon gesagt hast, beenden.
Wobei für Meier und für uns wäre es besser, wenn er bleibt. Ich glaube, Meier hat jetzt auch festgestellt, in der Zeit, in der er verletzt war, dass es vielleicht doch nicht so verkehrt ist, bei der Eintracht nochmal einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Schauen wir mal, wie das so läuft.
Ja, aber das sind halt Sachen, die du halt auch relativ schnell klären kannst, ja.
Es sind einige Planstellen, die offen sind. Und dann wirklich, wo es jetzt schon angegangen werden muss, am besten jetzt schon in der Winterpause. Weil je mehr Klarheit du schaffst, desto besser kannst du dich auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten.
Deswegen, das ist ja das, was ich meine. Die kleinen Dinge wegschaffen, das Rode-Thema beenden, Meier-Vertrag festzurren, einen Fee-Vertrag festzurren und dann kannst du dich auch auf die schweren Brocken konzentrieren. Ja. Ansonsten verrennst du dich wieder irgendwo in so einem Labyrinth und die kleinen Dinge gehen dir durch die Lappen.
Stimmt.
Ja, da sind wir ja Weltmeister drin. Wenn wir sonst nichts können, das können wir.
Und das ist ganz gut.
Ja. So, ich glaube, die Alex will Feierabend machen. Ich bedanke mich bei euch für das Jahr 2013. Ich habe vorhin nochmal auf die Uhr geguckt. Wir haben es geschafft, dieses Jahr dann doch an die 40 Folgen zu produzieren. Das ist nicht so ganz viel, aber da waren ja auch ein paar Pausen dazwischen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die ganzen Menschen, die uns hier live und auch im Nachhinein immer wieder zugehört haben und uns mit ihren Meinungen überfluten. Da können ruhig noch ein paar mehr kommen. Wir machen jetzt auch erstmal eine kleine Pause, werden aber rechtzeitig zum Beginn der Rückrunde wieder da sein. Das Thema Hallenturnier klammern wir jetzt hier vollkommen mal aus. Das ist das Unwichtigste, was es gibt zwischen Kapstadt und Feuerland, finde ich. Ja. Sagen danke.
Vielleicht auch wieder antun. Mal schauen. Ja.
Echt?
Doch, ja. Nee. Keine Ahnung.
Also, für so ein also ich hatte gestern gut. Mal in so einem Anfall von purer Langeweile gestern Abend irgendwann so zwischen 12 und 12:30 mal überlegt, wann ist denn eigentlich Hallenturnier und hab's dann relativ schnell wieder verworfen. Nee. Also, das.
Ich werde zum Hallenturnier auf der Zugspitze zum Skifahren sein. Wenn diese Erkältung endlich weggeht.
Auch nicht ja, schlecht. Dann trinkst du da einfach 2 Jagertee mehr, dann ist die auch weg.
Wunderbar, so wird's gemacht.
Ich mach bei der.
Gut, wir wünschen allen, die bis hierhin live zugehört haben und die diese Folge noch vor dem Jahresabschluss hören, ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch. Und wir hören uns auf der anderen Seite in gewohnter Art und Weise dann wieder, würde ich behaupten, oder?
Genau, 2014, wo alles besser wird.
Genau, 2014 wird unser Jahr und das Jahr der Eintracht, da bin ich fest von überzeugt. In diesem Sinne, macht's gut.